Ja, guten Morgen. Danke für die, die doch kommen, so gegen Ende des Semesters und bei nicht wirklich prüfungsrelevantem Stoff. Es ist trotzdem, denke ich, wichtiger Stoff und, glaube ich, auch ganz interessant als Hintergrund für das, was man alltäglich macht. Also Sie stecken ja dauernd irgendwelche USB- und Firewire-Stecker ein und aus, und so ein bisschen Hintergrund, was da eigentlich passiert, ist sicher interessant. Und an vielen Stellen, gerade bei den Speichertechnologien, ist ja auch die Frage, wie sich das so historisch entwickelt und vielleicht auch weiterentwickeln wird. Deswegen macht es, glaube ich, einen guten Sinn, da so einen groben technischen Überblick zu haben. Es gibt gewisse Überlappungen natürlich mit der Rechnerarchitektur, aber wir betrachten halt jetzt ganz spezifisch die Dinge, die interessant sind für Medieninformatiker. Deswegen also ein Kapitel über Schnittstellen und Speichermedien. Heute geht es um die ersten drei Kapitel und das vierte oder Unterkapitel. Das vierte davon, optische Speicher, das ist ein bisschen komplexer und auch, denke ich, sehr, sehr interessant, weil die CDs und DVDs eben für Medien wirklich ein ganz wichtiger Datenträger sind und deswegen dann noch eine eigene Vorlesung dafür. Wie es mit der Zeit geht, schauen wir mal, ob es auch wieder mit einer verkürzten Vorlesung, wie es letzte Mal funktioniert, entscheide ich jetzt dann, je nachdem, wie der zeitliche Verlauf ist, ob wir eine Pause machen oder nicht. Ja, Schnittstellen für Computerperipherie. Wenn Sie zur Literatur schauen, ist das ein bisschen frustrierend. Dieses Buch von Messmann-Dembowski, PC-Hardware-Buch, stand auf dem letzten Foliensatz die genauere Quelle. Das ist schon ein paar Jahre alt. Andererseits ist es wirklich ein sehr schönes Buch, in dem alles das, was man hier so braucht, schön erklärt ist. Komischerweise scheint es keinen Markt mehr für solche Bücher zu geben. Das hat irgendwie 1200 Seiten oder so und erklärt bis ins letzte Detail alles, was man zur PC-Hardware so verstehen will. Das scheint sich so langsam aufzulösen und dann kommen mehr so Bücher wie konfiguriere ich meinen PC, lauter so Hands-on-Anleitungen. Während das Buch wirklich eben immer die Grundlagen mit erklärt. Also trotzdem, wenn man was nachschlägt, dann ist das Buch trotz der paar Jahre, die es auf dem Buckel hat, zu empfehlen. Ja, Schnittstellen. Es geht zunächst mal bei Schnittstellen um Hardware-Schnittstellen jetzt. Das muss man laut und deutlich dazu sagen, weil wir oft in der Informatik von Schnittstellen reden und dabei Software-Schnittstellen meinen, also Interfaces, sprich einfach eine Kollektion von Methoden, die auf einem Objekt aufgerufen werden. Jetzt geht es wirklich um die Drähte und die Stecker quasi, mit denen zwei Geräte verbunden sind. Natürlich laufen darüber dann Protokolle und um die Protokolle dann zu bedienen, hat man wieder Software-Schnittstellen, das ist auch ganz klar. Aber jetzt geht es um die Verbindung insbesondere von Rechnersystemen und Peripherie. Bevor ich ganz konkrete Standards einführe, einfach das Grundprinzip, wenn Sie zwei Geräte miteinander verbinden oder in dem Fall ein Endgerät mit einem Computer verbinden, haben Sie die zwei groben Möglichkeiten. Sie können versuchen, wenn Sie ein Wort übertragen, eine Dateneinheit übertragen, sagen wir, Sie haben irgendwie 8-Bit oder 16-Bit, dann können Sie versuchen, die parallel zu übertragen, also viele Leitungen zu haben, das parallel zu übertragen. Oder Sie können seriell übertragen und die Bits in Folge hintereinander über die Leitung schicken. Was natürlich sparsamer ist, dünnere Kabel, weniger Stecker, insgesamt auch weniger Schaltungsaufwand auf der Empfängerseite hat oder auf beiden Seiten hat. Das hat auch zur Folge, nachdem auch die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Elektronik immer besser geworden ist, dass man inzwischen fast nur noch serielle Übertragung trifft im Peripheriebereich. Das hat sich im Laufe der Zeit eigentlich dahin entwickelt, dass die parallelen Schnittstellen so langsam verschwunden sind und nur noch intern in Rechnersystemen, da wo es wirklich um maximale Leistung geht, verwendet werden. Bei serieller Übertragung gibt es immer noch zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass ich die sogenannte Taktinformation auf einer separaten Leitung habe. Also wenn ich jetzt Bits sequenziell übertrage, dann muss ich ja irgendwie wissen, muss ich mitzählen können, wo geht ein Bit an, wo hört ein Bit auf, muss die Wortlänge mitrechnen können und so weiter. Das heißt, ich muss genau wissen, an welcher Stelle die Datenleitung wie zu interpretieren ist. Und eine einfache Möglichkeit dazu ist, auf einer separaten Leitung einen Takt zu senden, wo man genau weiß, jetzt geht ein neues Zeichen an. Das ist einfach, aber braucht natürlich wieder eine zusätzliche Leitung, werden wir gleich auch ein Beispiel sehen. FireWire zum Beispiel macht das so. Was einfacher ist vom Kabel her gesehen, von dem, was man mit Übertragung wirklich braucht an Hardware, ist die asynchrone Übertragung, wo Sie auch auf den Takt verzichten und wirklich in dem Signal selber alle notwendige Informationen einbauen. Also mit Start- und Stopp-Bits, Anfang und Ende von Nachrichten markieren, also mit Bitmustern und auch den Takt sozusagen implizit in dem Signal drin haben. Sehen wir auch gleich. Also USB macht das zum Beispiel. Ja, wenn man in die Vergangenheit schaut, den klassischen PC, IBM-PC, wenn Sie dort die Schnittstellen anschauen, die gibt es aus historischen Gründen schon immer noch an PCs, manchmal, aber sie verschwinden zunehmend. Dann hat es so ausgesehen und da gab es klassisch eben eine parallele Schnittstelle und eine serielle Schnittstelle, die eigentlich ganz ähnlich ausschauen, bloß die sozusagen gegenpoligen Stecker haben. Die parallele Schnittstelle ist eigentlich bloß jetzt eine historische Erinnerung, wird kaum mehr benutzt. Die hieß mal Centronics-Schnittstelle, war der Druckeranschluss vom IBM-PC, die alten Druckerkabel, die hatten immer diese dicken Stecker. Mit einem 36-adrigen Kabel eigentlich vorgesehen, davon braucht man bloß 18 Adern, 25-poliger Stecker, also ein richtig teures und aufwendiges Kabel. Das hat man schon länger nimmer. Man benutzt vorwiegend auch in der PC-Technik die seriellen Schnittstellen, die Abkürzungen, die man vielleicht auch heutzutage nicht mehr kennt, aber die bei viele Jahre die PC-Technik dominiert haben, waren RS-232 und V24, was im Prinzip das Gleiche bedeutet. Das sind also solche Stecker hier. Da gibt es eine 25-polige Variante, die kaum mehr benutzt wird. Eigentlich diese 9-polige, die kennt man vor allem. Und das ist, was das ja immer noch ziemlich häufig auch sehen. Das ist zum Beispiel für einen Mausanschluss, ist das immer noch an vielen PCs mit unterstützt. Was das ist, ist eine serielle Schnittstelle, asynchroner Austausch. Und ich gehe jetzt gar nicht in die Details ein. Vielleicht eine Sache, die noch ganz wichtig ist, wenn Sie so einen seriellen Austausch zwischen zwei Geräten anschauen, dann ist das natürlich auch immer noch die Frage der Senderichtung. Dementsprechend brauchen Sie auch mehr oder minder viele Kabel. Wenn Sie beiden wirklich miteinander gleichzeitig reden können sollen, also der eine schickt was und der andere kann, während Nachrichten übertragen werden, sagen wir schicken an den Drucker, und noch während die Nachrichten an den Drucker übertragen werden, die Daten übertragen werden, kann der Drucker sagen, irgendwie, es ist Papier aus oder sonst irgendwas passiert. Man muss nicht warten, bis die Übertragung zu Ende ist, dann kann das währenddessen machen. Dafür haben Sie natürlich die Notwendigkeit von zwei Kanälen irgendwie, zwei Kabeln im einfachsten Fall. Das nennt man dann Duplex, und zwar genau genommen Vollduplex. Und da kann man auch noch mal Kabel sparen, indem man entweder wirklich bloß in einer Richtung überträgt, was natürlich die Kommunikation abschwächt, dann kriegen Sie keine Fehlermeldungen zum Beispiel von der anderen Seite, das nennt man dann Simplex. Und ein guter Kompromiss ist das sogenannte Halbduplex, dass man eben abwartet, sozusagen, bis der Kanal wieder frei ist. Es wird also bis zu einer bestimmten Länge in eine Richtung übertragen. Dann bleibt der Kanal frei und dann kann er in der Gegenrichtung genutzt werden. Und so nutzen die das abwechselnd. Also das kennt man aus dem Sprechfunk zum Beispiel. Ne? Wenn so normaler UKW-Sprechfunk, wenn den jemand benutzt, hat man auch einen gemeinsamen Kanal. Und wenn da einer spricht, dann sagt er hinterher over. Und das heißt, der Kanal ist wieder frei, es kann jemand anders sprechen. Und der muss dann auch wieder signalisieren, dass er jetzt den Kanal wieder freigibt. Das ist also ein typisches Halbduplex-Verfahren. Ja, die Begriffe tauchen immer mal wieder auf und deswegen werde ich sie ein bisschen einbauen. Ja, wie gesagt, historisch ist das alles ziemlich vielfältig, was es da gibt. Also ein Port, den man zum Beispiel immer noch des Öfteren trifft, auch für Anschluss von bei älteren Rechnern von Tastatur und Maus, sind diese sogenannten PS2-Ports, was historisch auf einen Namen von einem System von IBM zurückgeht. Eigentlich mit dem Port überhaupt nichts zu tun hat. Und wenn man jetzt den Stecker selber anschaut, dann ist das auch wieder eigentlich aus einer ganz anderen Quelle gewachsen. Diese Stecker, die da verwendet wurden, die heißen dann DIN- oder Mini-DIN-Stecker. Und das ist kein Zufall, das ist tatsächlich das Deutsche Institut für Normung. Also das Deutsche Norminstitut, das uns auch die 220-Volt-Steckdosen hier beschert hat. Dieses Institut hat vor vielen Jahren, also in den 60ern, denke ich ungefähr, für den Audiobereich mal eine Reihe von schönen Steckern eigentlich standardisiert. Hier ist ein Beispiel, ich habe jetzt extra auch, um Sie daran zu erinnern, ein Audiokabel genommen. Das ist ein Adapter von dem deutschen Audio-Stecker. das war also wirklich eine alte Stereoanlage, hatte eben diese Anschlüsse, um, was weiß ich, ein Bandgerät oder einen Plattenspieler anzuschließen. Und hier sieht man, dass das eben wirklich Audio oder in dem Fall auch Video ist, dass es tatsächlich einen Adapter auf die derzeit üblichen Systeme gibt. Das sind so kreisrunde Stecker und die haben so im Halbkreis angeordnete Pins. Die häufigste Version hat 5 Pins. Deswegen dieser DIN-5-Pin-Anschluss, der an verschiedenen Stellen immer noch auftaucht und jetzt eben in der Computertechnik für verschiedenste Sachen genutzt wird. Also zum Beispiel für MIDI benutzt man den relativ gerne, diesen DIN-5-Pin-Anschluss. Und auch diese PS2-Ports, die sind sogenannte Mini-DIN-Stecker. Die sind auch kreisrund, haben solche Nasen, dass man den verkehrt einstecken kann und auch dann in dem Fall 6 Pins, die so im Halbkreis angeordnet sind. Kommen also auch eigentlich aus dem, sozusagen der deutschen Normung. Wurden für die verschiedensten Sachen eingesetzt, was auch ein Standard ist, der so langsam nicht mehr verwendet wird, mit dem über viele Jahre viel zu tun hatte, waren so ganz breite Stecker, schwere Stecker für das SCSI, Small Computer Systems Interface hieß das, schneller Anschluss von Festplatten. Also wenn man das Ganze anschaut, wie so ein PC vor 15 Jahren oder 10 Jahren ausgesehen hat, da hatten sie also wirklich ein Sortiment verschiedenster Stecker, die verschiedene historische Hintergründe hatten und das Ganze war extrem unflexibel, weil sie für alle diese Systeme natürlich irgendwie eine Einbindung in die Hardware brauchten, eigene Treiber und die konnten irgendwie in Konflikt miteinander geraten. Es war also auch nicht ganz einfach zu konfigurieren. Also gerade bei SCSI war es irgendwie so, dass man am liebsten den Rechner, wenn man was anschließt, gleich wieder hochfahren musste. War also ganz schwierig, irgendwelche Dinge ab- und anzustecken im laufenden Betrieb. Bei anderen Systemen ging es wieder gut. Also es war ziemlich unangenehm und unübersichtlich. Und das ist der Grund, warum dann Standards entwickelt worden sind, die wir heute eigentlich an vielen Stellen treffen oder fast dominierend treffen. Das ist der Grund gewesen. Andererseits gibt es auch Kapitel 6 ist das Ganze. Ne? Andererseits gibt es auch eine Möglichkeit, weil einfach die Technik so weit fortgeschritten war dann, dass man tatsächlich Logik und Speicher in die Peripheriegeräte einbauen konnte, dass die Peripheriegeräte also ein ganzes Stück intelligenter werden konnten und dementsprechend, zu vernünftigen Preisen natürlich, und dementsprechend war es so, dass wir dann eben mit neuen Systemen wesentlich flexibler werden konnten. Und das, was Sie am häufigsten treffen und was irgendwie Alltag fast ist an ganz vielen Stellen, ist dieser Universal Serial Bus, USB. Was schon in den Anfang der 90er Jahre oder Ende der 80er Jahre angefangen wurde zu entwickeln, das gibt bei diesen Standards ja immer Interessen der Industrie. Eine Zeit lang hat die Industrie auch immer versucht, proprietäre Standards durchzusetzen, aber das war schon mal ein Beispiel, wo eben viele Firmen sich eigentlich zusammengetan haben und auch ganz große, zum Beispiel eben Intel, die PC-Architektur ja doch stark dominieren, das Ganze vorangetrieben hat, dass man einen herstellerübergreifenden Standard hat. Ja, und seit 1995 so ungefähr ist das wirklich im Einsatz. Wieder mal Apple waren die Ersten, die das in die Rechner eingebaut haben. Inzwischen gibt es keine mehr, die es nicht haben. Das hat dann auch Generationen hinter sich gebracht. Da wird es mit Sicherheit auch noch mehr geben oder auch ähnliche Systeme vielleicht, die das irgendwann weiterführen. Was Sie heutzutage am meisten treffen, ist dieser 2.0-Standard. Ich erzähle ein bisschen was auch noch über die Historie, über die alten Standards, damit man das einordnen kann. Und was vielleicht nur wenige kennen, ist der 3.0-Standard, der gerade so dabei ist, sich zu etablieren. Ja, Zweck war eben, das Chaos zu beseitigen, ganz klar, ne? Diese vielen verschiedenen Peripherieschnittstellen. Das heißt, man wollte für alle Endgeräte eine einheitliche Hardware-Schnittstelle haben, einen einheitlichen Stecker. Also vorher war es so, dass ich, um eine Maus anzuschließen, ein komplett anderes Steckersystem hatte, also um einen Drucker anzuschließen oder um irgendwie eine Festplatte anzuschließen. Das war wieder anders. Und das sehen Sie ja heute an dem USB-System. Also typischerweise schließt man Tastatur und Maus drüber an, man schließt aber auch einen CD-Brenner drüber an, man schließt eine externe Festplatte drüber an, so einen USB-Stick, hier diese Fernbedienung, die sich dem Rechner gegenüber wie eine Maus benimmt sozusagen. Alles das kann ich über USB anschließen. Das war also schon mal ein ganz wichtiges Ziel. Ein Problem ist natürlich, wenn ich ganz viele Geräte anschließen will an einen Stecker sozusagen, dann kann es mir passieren, dass ich entweder ganz viele gleichartige Anschlüsse im Rechner haben muss oder ich habe halt nicht ausreichend viele. Das heißt, ich muss versuchen, irgendwie die Vervielfachung von Anschlüssen zu unterstützen. Und das wird bei USB von vornherein mit eingebaut. Das heißt, Sie haben eine Baumtopologie. Sie können im Prinzip theoretisch an einem Port 127 Geräte betreiben, was nicht wirklich viel Sinn macht, weil die natürlich dann ganz langsam werden. Aber grundsätzlich haben Sie eben die Möglichkeit, mehrere Geräte an einem Port dem Rechner bekannt zu machen mit separaten Adressen. Und eine ganz wichtige Sache auch für die Sie sich vielleicht jetzt gar nicht mehr vorstellen können, aber wer eben mit SCSI und ähnlichen Systemen vorher gelebt hat, Hot Plugging, das heißt, man konnte im laufenden Betrieb oder man kann im laufenden Betrieb ein- und ausstecken, ohne dass irgendwas passiert. Also das System wird nicht beeinträchtigt, außer dass halt die Funktion dann der Maus fehlt, wenn Sie die Maus ausstecken, das ist schon klar. Und auch wenn Sie die Maus wieder einstecken, dann funktioniert die auch wieder. Das ist eine ganz, ganz wesentliche Geschichte. Also ein Vorläufer davon zum Beispiel der Apple Desktop Bus, bei dem war es bei den ersten Implementierungen wirklich noch so, wenn Sie die Tastatur ausgesteckt haben, dann ist der Rechner abgestürzt, bis hin zur Gefahr, dass es Hardware-Schäden gibt. Und sowas will man natürlich nicht. Stromversorgung ist integriert. Sie kennen das Drama, dass das nicht wirklich immer allen Bedürfnissen für alle Bedürfnisse ausreicht, die Endgeräte haben. Aber prinzipiell ist das eine gute Idee. Viele Endgeräte können das ja auch, dass man sie einfach nur über USB anschließt. Das war was, das die alten Anschlüsse überhaupt nicht konnten. Was USB von vornherein auch anbietet, ist, dass es sozusagen skalierbar ist in verschiedenen Leistungsklassen, dass es verschiedene Geschwindigkeitsklassen gibt, das sehen wir auch gleich. Und natürlich so die typischen Designziele, soll nicht teuer werden, sein ist inzwischen auch billig durch die Massenproduktion und der Energieverbrauch soll sich in Grenzen halten. Ja, das sind die Standards, die jetzt rausgekommen sind. Der allererste Standard, das USB 1.0, trifft man eigentlich nicht, also USB 1.1 eigentlich ist der erste Standard, den man hat, das in den 90er Jahren noch. Der hat bis zu 12 Megabit pro Sekunde unterstützt und diese ganz langsame Version 1,5 Megabit pro Sekunde ist eigentlich bloß noch von historischer Bedeutung. Aber mit 12 Megabit pro Sekunde kann man also viele Peripheriegeräte, Tastatur, Maus und so weiter ohne weiteres betreiben. Es ist unerfreulich, wenn Sie einen CD-Brenner oder eine Festplatte anschließen wollen, das ist ganz klar. Das geht nicht vernünftig mit der Geschwindigkeit. Deswegen gab es relativ bald drauf auch die Version 2.0, die im Wesentlichen eine höhere Geschwindigkeit mit unterstützt, die 480 Megabit pro Sekunde, was eine schöne, ausreichende Geschwindigkeit für die meisten Peripheriegeräte ist, die wir so haben. Also auch Video geht da ohne weiteres drüber. Sie können eine Kamera drüber anschließen, eine kleine. Sonst sehen Sie in anderen Einträgen hier in der Tabelle, hat sich da nicht viel verändert. Das heißt auch High-Speed-USB dann. Die Speeds sind auch so benannt, Low-Speed, Full-Speed und High-Speed. Die Stromversorgung, sieht man auch, ist gleich geblieben. Das heißt, 500 mA ist das Maximum, was Sie darüber sozusagen ziehen können. Ja, was jetzt passiert und was schon standardisiert ist und gerade in den ersten Produkten eingebaut wird, ist noch eine Generation weiter, das USB 3.0. Und das ist ganz logisch, an welchen Stellen man wirklich was ändern will. Das eine ist, dass diese 480 Megabit pro Sekunde bei bestimmten Anwendungen, insbesondere hochauflösendem Video, das Sie in Echtzeit da übertragen wollen, einfach nicht mehr reicht. Und das merken Sie auch daran praktisch, dass man Video normalerweise, wenn man es von der Kamera einspielt, nicht über USB 2.0 einspielt, sondern über Firewire. Kann man gleich noch mehr zu Firewire. Das wird bei USB 3.0 sozusagen behoben. Dort haben Sie also ausreichend, wirklich ausreichend Geschwindigkeit zunächst mal 5 Gigabit pro Sekunde. Das ist also auch ein gewaltiger Schritt nach oben. Und der zweite Punkt, der auch immer lästig war, dass eben manche Endgeräte nicht genügend Stromversorgung ziehen konnten über den USB-Anschluss. Und das ist jetzt auch so fast verdoppelt worden, dass das Problem weitestgehend verschwinden sollte. Ja, die Dinger nennen sich Superspeed. Jetzt, man macht nach High, muss man sich was Neues einfallen lassen. Vielleicht gibt es irgendwann mal dann einen Hyperspeed oder ich weiß es nicht. Also das ist jetzt der aktuelle Stand sozusagen von USB. Wenn Sie in die USB-Kabel mal reinschauen, wenn Sie eins, ja, nicht empfehlenswert, durchschneiden, aber wenn Sie das täten, dann würden Sie so ein Bild finden. Das heißt, das trifft halt jetzt nur bis einschließlich 2.0 zu USB 3, habe ich es gleich noch genauer. Da ist also nicht viel drin in so einem USB-Kabel. Sie haben 4 Verbindungen und die sind auch sehr einfach zu verstehen. Sie haben die Versorgungsspannung sozusagen, das ist jetzt hier mit dem roten Knopf hier, mit dem roten Kabel sozusagen angedeutet, sind natürlich alles Kupferadern, die Versorgungsspannung und ein Erdniveau, das ist das Schwarze. Und dann haben Sie ein Paar von Datenleitungen, die man meistens mit D+ und D- bezeichnet, über die werden die Daten wirklich übertragen. Und es ist einfach so, dass wenn Sie zwischen D+ und D- eine Spannung von mehr als 200 Millivolt haben, dann liegt sozusagen eine logische 1 an. Und wenn Sie sozusagen minus 200 Millivolt haben, das heißt in der Gegenrichtung 200 Millivolt von D- zu D+, dann haben Sie eine logische 0. Das heißt, es ist nicht so, dass bei der 0 nichts übertragen wird, sondern es wird einfach gegenpolig sozusagen das Signal angelegt. Das bedeutet deswegen auch, dass dieses D+ und D- eben ja, sinnvolle Bezeichnungen sind, weil die sind eigentlich vollkommen symmetrisch zueinander. Es gibt nicht eins sozusagen, das den Signalwert angibt. Und ja, es geht bis maximal 4 Volt. Das ist ja ein relativ großen Bereich zwischen diesen 200 Millivolt und den 4 Volt, was als logische 0 oder 1 bezeichnet wird. Das ist die alte Idee, die wir schon in digitalen Medien diskutiert haben, dass man einen relativ großen Toleranzbereich in der digitalen Technik sich vorstellt in der Übertragungstechnologie, um eben Störquellen auch ausschließen zu können. Das heißt, wenn das Signal sich abschwächt, dann wird es sich schon nicht so stark abschwächen, dass es eben unter die 200 Millivolt sinkt, in der Regel in normalen Situationen. Ja, jetzt haben wir aber wirklich nur eine symmetrische Datenleitung. Das heißt, wir haben ein Problem, nachdem das asynchron und seriell übertragen wird, haben wir also eine Frage, wie können wir jetzt wirklich unseren Takt sozusagen wiedergewinnen, wie können wir erkennen, wo wirklich Worte beginnen und Signale liegen. Da gibt es eine bestimmte Codierung, die nennt sich NRZI, die ich nachher noch erklären werde, dass man mal so eine grobe Idee hat, was da abläuft. Das ist aber natürlich auch wieder ein Riesengebiet, in das wir jetzt bloß mal so ein bisschen reintauchen können. Aber bevor wir die Codierung anschauen, vielleicht nochmal die Stecker selber. Ja, die oberen beiden, die kennen Sie ja. So das klassische USB-Kabel, ne? Das schaut so aus, dass es diesen flachen Stecker auf der einen Seite hat und diesen würfelförmigen auf der anderen. Das hat gute Gründe, dass die verschieden sind. Das ist auch ein Konzept in dem USB-Standard von Anfang an gewesen. Dass man nämlich unterscheidet zwischen einem Host und einem Device, also zwischen dem Rechner, der an das Gerät angeschlossen ist, und dem Gerät selber. Also Device ist dann der CD-Brenner oder die Maus oder so. Und der Host ist der Computer. Deswegen die Stecker, die Sie klassischerweise, Steckverbindungen, die Sie klassisch am Rechner finden, hier so an der Seite vom Laptop, das sind eben diese Typ A USB-Konnektoren, die also für Hosts gedacht sind. Natürlich Hubs bieten die auch an nach unten. Man sagt auch Upstream, also die sind sozusagen weiter oben in der Verarbeitungskette, stromaufwärts im Vergleich zu den peripheren Geräten, die weiter unten sind. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein peripheres Gerät und schauen von dem sozusagen in die Richtung dessen, wo es sozusagen die ganze Datenverbindung hinzielt, dann ist stromaufwärts, kommt zunächst ein Hub, vielleicht noch ein Hub und dann kommt hinten der Host. Das heißt, wir sind hier auf der Downstream-Seite von der Verbindung und der Host ist auf der Upstream-Seite. Ja, was es natürlich gibt, sind logischerweise kleine Bauformen für die mobilen Geräte, weil diese würfelförmigen Stecker immer noch ganz schön dick sind. Und wenn Sie da jetzt irgendwas ganz Kleines anschließen wollen, dann passt es nicht. Da gibt es so verschiedene Systeme. Mini-A braucht man eigentlich ganz selten, wenn man natürlich selten kleine Hosts hat. Aber Mini-B gibt es verschiedene Varianten, die Sie von diversen Digitalkameras oder so bestimmt auch kennen. Leider sind da verschiedene Versionen üblich, was dazu führt, dass man immer ganz furchtbar viele Kabel braucht. Es gibt inzwischen auch da einen Standard, der noch ein bisschen kleiner geworden ist und der so langsam anfängt, sich durchzusetzen. Das ist der Micro-AB-Anschluss, wobei vor allem das Micro-B natürlich wichtig ist. für kleine Geräte. Den trifft man jetzt schon manchmal. Also insbesondere wird der ganz schnell sich jetzt verbreiten, weil sehr viele Handys den Micro B unterstützen und ja gerade dieser Beschluss gefasst wurde, dass man die den einheitlichen Anschluss für Ladegeräte für Handys, das beschließt ja die EU einfach, dass man das, dass die Industrie das durchsetzen muss und dafür wollen die den Micro B USB Connector benutzen. Darum werden wir den sehr häufig jetzt, denke ich, treffen. Ja, es gibt noch was Komisches, wenn man mit USB zu tun hat. Das nennt sich USB on the go, was eigentlich ein Bruch mit der USB-Philosophie ist. Also der Name ist sowieso ein bisschen irritierend. Dort haben Sie normalerweise die kleinen Stecker, Mini-AB oder Micro-AB, und haben nicht mehr die Trennung zwischen Host und Device. Normal habe ich gesagt, es ist also sauber organisiert. Es gibt A und B, die Upstream- und Downstream-Seite, und Sie haben genau 4 Verbindungen. Und bei USB on the go haben Sie eine 5. Verbindung dabei und jedes Gerät kann wahlweise Host oder Device spielen. Und das funktioniert einfach daran, wenn man die Erdung auf den Pin 5 legt, also den Pin 5 erdet, dann signalisiert das, jetzt sind wir im Hostbetrieb und wenn das nicht geerdet ist, dann sind wir im Device-Betrieb. Also dieses 5. Pin legt das einfach fest. Das macht nur bei manchen Geräten Sinn. Also ein Beispiel, wo das sehr sinnvoll ist, ist zum Beispiel so ein Image-Tank für Fotokameras. Also wenn Sie unterwegs sind und Sie wollen die Bilder aus der Kamera oder aus den Karten entladen auf eine Festplatte oder auf irgendein Speichergerät, das Sie dabei haben, dann ist es so natürlich, dass dieses Speichergerät, dieser Image-Tank zunächst mal Host spielt, dass er eben die Daten zieht aus der Kamera zum Beispiel. Die Kamera glaubt, sie ist an einem Rechner sozusagen angeschlossen. Und wenn Sie dieses ganze Ding aber dann an Ihren Rechner zu Hause anschließen, um es wieder weiter zu verarbeiten, dann wird das Ding plötzlich zu einem Device und ist also vorher was auf der Upstream-Seite und jetzt ist es auf der Downstream-Seite. Und statt 2 verschiedene Steckverbindungen dort vorzusehen, kann man natürlich mit dem On-the-Go eben nur eine vorsehen. Ja, man sieht schon, dass das so eben historische Entwicklungen sind. Irgendwann verschwinden die natürlich auch wieder zugunsten von verallgemeinerten Lösungen. Und das ist so ein bisschen mit dem USB 3.0 eigentlich auch schon der Fall. Wobei das USB 3.0, wie man hier schon sieht, doch ein ganzes Stück komplexer ist, indem Sie, allein wenn Sie das Kabel anschauen, merken, dass da viel mehr drin ist. Dort sind aber die klassischen 4 Kabel natürlich von USB 2.0 immer noch drin. Also diese Twisted Pair, also ich habe vorher gesagt, diese 2 Datenleitungen, deshalb vielleicht die Terminologie auch noch mal kurz erwähnen. Also verdrillte Leitungen, die verdrillt man normalerweise umeinander, dass die das ist optimal für magnetische Störeinflüsse. Und sie sind auch nicht abgeschirmt, also unshielded twisted pair. UTP ist eine Abkürzung, die Sie häufig treffen. Das ist quasi wie Telefonleitungen. Telefonleitungen sind auch immer unshielded twisted pair. Okay, also Sie haben so ein dieses Unshielded Twisted Pair, die Plus und die Minus und die Spannungsversorgung und die Erde, wie wir es schon hatten bei USB. Und Sie haben aber noch eine Reihe von weiteren Dingen. Insbesondere haben Sie hier 2 Leitungen drin, die Shielded Differential Pairs sind, also die wirklich nochmal eine eigene Abschirmung haben und dass die also in sich 2 Leitungspaare sind. Außerdem ist das Ganze außen noch mal in der Abschirmung drin. Also es ist ein deutlich aufwendigeres Kabel. Dementsprechend wird das wohl das USB 2.0 auch nicht ersetzen, sondern wird benutzt werden, um höherwertige Geräte mit höheren Anforderungen an die Übertragungsgeschwindigkeit anzuschließen. Und deswegen ist auch ganz wichtig, dass das kompatibel zu dem USB 2.0 ist, dass man also wirklich mit beiden Systemen arbeiten kann. Da sieht man gleich, wie das bei den Steckern gelöst ist. Mit der Kodierung werde ich auch gleich noch was sagen, da wird auch eine andere Kodierung auf dem Kabel verwendet. Ja, Upstream, also wenn Sie den Host anschauen, dann ist es so, dass Sie hier neue Stecker finden, die Typ A USB-Stecker, die schauen eigentlich ganz ähnlich aus wie die USB 2.0 Stecker und wenn Sie die vorne anschauen hier, dann sind da auch die 4 klassischen Kontakte dran. Und weiter hinten kommen aber dann 5 Stecker. Das heißt, es ist so, dass am Host den sozusagen weder dem Stecker noch dem Anschluss am PC irgendwas anzusehen ist. Der funktioniert auch mechanisch natürlich gleich und auch elektrisch. Das heißt, wenn Sie einen klassischen USB 2.0 Stecker in die neue Buchse einstecken, dann funktioniert das wie ein normaler USB 2.0 Port. Und nur wenn Sie einen der USB 3.0 Stecker sozusagen einstecken, dann wird weiter hinten durch einfach weiter eingreifende Nadeln sozusagen, die in den Stecker reinreichen, wird der Kontakt hergestellt zu den neuen Pins, die Sie zusätzlich für den USB 3.0 brauchen. Das heißt, Sie können im Prinzip sowohl mit dem 3.0 Stecker an eine 2.0 Dose gehen, als auch mit dem 2.0 Stecker an die 3.0 Dose. Das geht wunderbar. Haben Sie also ganz viel getüftelt. Beim Device ist es natürlich anders, weil man dann eben typischerweise, wenn man das Device in der Hand hat, eben weiß, das ist jetzt eine Digitalkamera zum Beispiel, die eben hohe Datenübertragungsraten fürs Video braucht. Und da kann der Stecker ja ruhig speziell ausgeprägt sein. Also auf der Downstream-Seite ist der USB 3.0 Stecker nicht hardwaremäßig kompatibel mit dem USB 2.0. Und der soll ja auch sozusagen von der Bauform her, ist gerade bei den Kameras und so auch nicht so gut, wenn der so breit ist. Der hat immer noch diese Würfelform und da gibt es oben so eine Kontaktreihe, die auf dem alten Würfel oben drauf sitzt. Was es auch noch gibt, was jetzt so ein bisschen im Kommen ist, aber noch nicht wirklich sich durchgesetzt hat, ist drahtloses USB, Wireless USB. Ist jetzt die Standardisierung erst so richtig dabei, zum Ende zu kommen. Wird schon ein paar Jahre daran gearbeitet. Da gibt es eigentlich auch zwei Standards. Also es gibt zwei verschiedene Dinge, die sich Wireless USB nennen. Also das, was ich hier jetzt gerade meine, ist wirklich der offizielle Standard. Es gibt eine einfachere Lösung, die von Herstellern schon unter dem Namen so ein bisschen versucht wird zu vertreiben. Dort versucht man nun wirklich die Bandbreite vom USB-Anschluss zu realisieren, also die 480 Megabit pro Sekunde, die man bei USB 2.0 hat, aber eben auf eine Kabelverbindung zu verzichten. Dort ist man in einem Frequenzband von 3,1 bis 10,6 Gigahertz, das im Prinzip eigentlich frei und benutzbar ist, allerdings natürlich auch in den verschiedenen Ländern erst freigegeben werden muss. In Deutschland ist das, glaube ich, auch erst noch im Gange. Die Technologie, die da benutzt wird, ist eine, von der man noch des Öfteren hören wird. Die nennt sich Ultra Wideband, UWB in der Abkürzung. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass in absehbarer Zeit über Varianten dieser UWB-Technologie auch zum Beispiel im Unterhaltungselektronikbereich viel passieren wird, dass man also zum Beispiel die Verbindung zwischen Fernsehern und Videorekordern und DVD-Spielern, Blu-ray-Spielern und so weiter zum Teil auf drahtlose Verbindungen umstellen kann. Also daran wird perspektivisch gearbeitet. Und da ist man jetzt schon ein ganzes Stück weit, wenn man da schon mal 110 Megabit pro Sekunde oder auf lange Strecke oder 480 auf kurze Entfernungen durchkriegt. Momentan ist es so, dass wenn Sie die Geräte dann wirklich benutzen, dass Sie mit Adaptern arbeiten, das heißt, dass Sie praktisch in die Drahtschnittstelle, in den Stecker, einen Adapter reinstecken und sozusagen wirklich nur das Kabel ersetzen. Man arbeitet weiter und die 1 Gigabit-Version, wie gesagt, ist schon, oder wie hier geschrieben, ist schon in Planung. Das ist also so ein Beispiel für eine Technologie, von der man nicht weiß, wie sie sich entwickeln wird. Sie hat sich jetzt relativ langsam erst weiterentwickelt. Man hätte es vielleicht sogar ein bisschen schneller erwartet. Aber es kann gut sein, dass wenn man in 10 Jahren jetzt eine Veranstaltung dieser Art hat, dass keiner mehr von Drahtverbindungen redet zwischen den Geräten. Es kann aber auch genauso gut sein, dass der Wireless USB-Standard, weil viele Leute Bedenken mit den elektromagnetischen Feldern haben, weil es Schwierigkeiten mit der Freigabe der Frequenzen gibt, Interferenzen mit den Mikrowellen gibt und was weiß ich, dass sich das in der Praxis nicht wirklich durchsetzt und verschwindet. Also das ist so eine typische, so ein typisches Pokerspiel, vor dem eben auch die Leute in den Firmen natürlich sitzen, wenn sie überlegen, auf welchen Standard sollen wir jetzt eigentlich setzen. Gehen wir nochmal auf was Technischeres, was also weniger weich ist sozusagen, sondern man wirklich harte Fakten hat. Ich habe versprochen, dass ich ein bisschen noch erkläre, wie die Codierung von Bits wirklich über so einen Datenkanal, letztlich über Leitungen funktioniert. Und da hatten wir zwei, nämlich die NRZI-Codierung, die in USB 1 und 2 verwendet wird und dann noch eine zweite, die in USB 3 verwendet wird. Bloß, dass man die mal gesehen hat. Dort rechts sind noch eine Reihe anderer Varianten, die üblich sind, die NRZ-Kodierung und der Manchester-Code. Bloß, dass man nicht das Gefühl hat, irgendwie, da wird halt einfach, wenn eine 0 ist, das Potenzial 0 angelegt, wenn eine 1 ist, wird das Potenzial 1 angelegt. Das ist nur der aller einfachste Fall. Also wenn Sie das hier anschauen, hier sind Bits 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Und der ganz banale Fall, bei der 0 ist das Niveau unten, bei der 1 ist das Niveau oben, der ist hier unter NRZ bezeichnet, Non-Return Zero Code, wobei mit Signal unten wohlgemerkt nicht das Null-Niveau gemeint ist, sondern das negative Spiegelniveau von der 1. Das heißt, die Nulllinie geht hier sozusagen in der Mitte durch. Deswegen heißt er auch Non-Return Zero. Das heißt, er hat nie eine Situation, in der wirklich Null auf dem Kanal anliegt, also auf dem elektrischen Kabel anliegt. Das hat seine Vorteile, dass man eben auch gleich weiß, ob das Signal live ist, ob da wirklich an der anderen Seite jemand dran ist. Weil wenn Sie ein Null-Signal hätten und dann könnte er ausgesteckt sein sozusagen, oder es könnte jetzt gerade eine Übertragungspause sein oder vermutlich nur Null-Bits übertragen. Insofern ist das auf jeden Fall schon mal sinnvoll, dass man eben diese symmetrische Interpretation hat. Es gibt eine Reihe anderer Gründe auch. Also man will grundsätzlich, dass das sozusagen im Durchschnitt möglichst eben symmetrisch ist, dass möglichst, wenn Sie es über lange Zeit integrieren, schon eine Null rauskäme, aber dass es auch das Signal nicht zu einer Seite verschoben ist, dass Sie also nicht ins positives Potenzial im Schnitt haben. Ja, also das ist das primitive Spiel. Dann sehen Sie hier zwei weitere Versionen oder drei weitere Versionen, den NRZI und den Manchester Code. Die haben was damit zu tun, dass wir noch zusätzlich einen Takt eigentlich haben. Einen Takt habe ich vorher schon mal erwähnt. Der Takt würde also so funktionieren, dass man sozusagen durch ansteigende und abfallende Flanken signalisiert, wo jetzt unser Bit ist. Das heißt, in dem Fall wird man in der Mitte von dem wirklich zu übertragenden Bit, während es übertragen wird, haben wir die abfallende Flanke. Das ist der Moment, wo man wirklich das Bit auslesen soll. Und die ansteigende Flanke signalisiert, jetzt kommt das nächste Bit und dann geht es wieder abfallend, jetzt auslesen, wieder ansteigend. Und den NRZ-Code zusammen mit dem Takt, den kann man gut verwenden, um das Signal wirklich vernünftig auszulesen. Jetzt habe ich vorher schon gesagt, dass man sich die Taktleitung sparen will. Und das bedeutet, dass ich den Takt sozusagen irgendwie in meinem Signal verstecken muss. Ich muss dafür sorgen, dass die Synchronisation gegeben bleibt. Also ich kann ja schon sozusagen, ich habe eine Uhr, ich kann mitzählen, wenn ich meinen Impuls habe, kann ich mitzählen für eine gewisse Zeit, was dann sozusagen, also meinen lokalen Takt machen, was denn jetzt dann der Zeitpunkt wäre, wo der nächste Takt käme. Das geht schon, aber das geht natürlich nicht zu lange. Irgendwann laufen die Uhren sozusagen auseinander. Das heißt, was brauche ich? Ich brauche ein Signal, in dem sozusagen hinreichend oft Signalwechsel stattfinden. Und da ist eine Lösung, die man hat, dieser Manchester Code. Der funktioniert so, dass Sie eigentlich fast den Takt übertragen. Und Sie sehen, wenn jetzt eine 0 kodiert wird, dann ist das hier eine abfallende Flanke. Wenn eine 1 kodiert wird, ist das eine ansteigende Flanke. Und da haben Sie also wieder eine ansteigende Flanke, hier haben Sie eine abfallende Flanke, weil es eine 0 ist. Also Sie müssen sich vorstellen, in dem Feld sozusagen, das dem einen Bit entspricht, zeichnen Sie, wenn es eine 0 ist, eine abfallende und wenn es eine 1 ist, eine aufsteigende Flanke ein und dann verbinden Sie das zu einem Signal. Das ist eine Version, wo Sie Takt und Code in einem haben und auch keine Probleme haben, den Takt wiederzugewinnen daraus. Die Schwierigkeit ist ein bisschen, dass Sie doch relativ hohe Frequenzen drauf generieren. Deswegen andere Varianten, die ein Stückchen einfacher sind, wie zum Beispiel dieser Non-Return Zero Inverted. Der hat die Vorteile, wesentliche Vorteile von dem Manchester Code, ist aber sozusagen ein bisschen weniger hektisch sozusagen. Also wie funktioniert der? Das ist wohlgemerkt, obwohl er Non-Return to Zero Inverted heißt, ist eigentlich ein ganz anderes Prinzip. Das ist nicht bloß Non-Return to Zero invertiert, ganz und gar nicht. Es ist nämlich ein differenzielles Signal, wo Sie immer das vorhergehende Signal mit einbeziehen, ein vorhergehende Bit mit einbeziehen. Das heißt, Sie haben bei einer 0 einen Polaritätswechsel. Was vorher die Polarität war, wird einfach umgedreht. Das heißt, es hängt, welche Polarität Sie dann wirklich erzeugen, hängt davon ab, welche vorher da war. Und bei der 1 bleibt die Polarität gleich. Das ist eigentlich nicht schwer, die Regel. Wenn Sie also jetzt, hier schauen wir das Beispiel, das wir vorher hatten, nochmal an, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Bei NRZI fangen wir mal, irgendwo muss man anfangen, nehmen wir das erste Bit, also mit einer negativen Polarität. Bei der 0 wird jetzt der Polaritätswechsel generiert, das heißt, wir sind jetzt auf Plus oben. Bei der 1 passiert nichts. Moment, Entschuldigung. Es war falsch, dieses Beispiel zu nehmen. Ich erkläre es gleich, warum das falsch ist. Nehmen wir das Beispiel da oben, das große Beispiel. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0 und so weiter. Das also in den oberen beiden Zahlen hier beschrieben ist. Also bei der 0 Polaritätswechsel geht es hier runter, bei der 1 bleibt es unverändert, bei der 0 Polaritätswechsel, bei der 1 bleibt es noch verändert, bei der 0 Polaritätswechsel, bei der 0 wieder Polaritätswechsel, bei der 0 wieder Polaritätswechsel, drei Einsen hintereinander bleibt es gleich, wieder ein Wechsel, dann kommt eine 1, deswegen über zwei Einheiten gleich bleiben, dann kommt ein Wechsel und dann ist 0. Warum ich vorhin ins Stolpern gekommen bin, dort unten mit dem NRZI, das ist aber eigentlich fürs Verständnis ganz, ganz interessant. Das hier ist anders kodiert, das ist aus einem anderen Buch, ein anderes Beispiel. Und dort ist es genau andersrum. Da wird bei der 1 ein Polaritätswechsel gemacht und bei der 0 bleibt es unverändert. Darum hat das vorher nicht funktioniert. Bei der 0 bleibt es unverändert, bei 1 ist Wechsel, bei 1 ist Wechsel, bei 1 ist Wechsel, bei der 0 bleibt es unverändert, bei 1 ist Wechsel, bei der 0 bleibt es unverändert. Dann geht es wieder, das Beispiel. Das heißt, im Prinzip ist es auch egal, ob welche Rolle die 0 oder die 1 spielt. Also das gleiche Verfahren funktioniert genauso, wenn Sie die 0 und die 1 gegeneinander austauschen. Und auch das nennt man Non-Return to Zero Inverted. Das Ganze ist eben eine differenzielle Kodierung, weil Sie nicht sagen können, ob jetzt ein bestimmtes Bit mit 0 oder 1 kodiert, mit positivem oder negativem Potenzial kodiert wird. Sie müssen wissen, was das Bit davor war. Und es hat auch noch ein Problem, dass wenn Sie sehr viele aufeinanderfolgende Einsen in der Kodierung, die wir jetzt hier haben, hätten, hier haben wir schon mal drei aufeinanderfolgende Einsen, dann haben Sie natürlich sowas wie eine Gleichspannung. Und damit ist dieser Effekt, den Takt zu gewinnen, stark gefährdet, weil Sie müssen dann quasi mitzählen, um zu wissen, wann ein Bit zu Ende ist. Also wie lang quasi diese Pause ist, müssen Sie dann ausrechnen, ja, was die Dauer einer Eins ist. Und um dann sozusagen die Synchronisation Ihrer Übertragung wiederherzustellen, macht man was ganz Einfaches, nämlich wenn 6 Einsen hintereinander kommen, dann kommt eine 0 künstlich dazu, die keine Information trägt, die wieder rausgenommen wird, die bloß dafür da ist, bei der Übertragung die Synchronisation sicherzustellen. Das muss man sich jetzt nicht alles so im Detail merken. Ich wollte es nur einmal im Detail erklären, dass man mal an einer Stelle wenigstens sieht, dass doch ein gewisser Aufwand, sagen wir mal so, in der schlichten Kabelverbindung zwischen zwei Rechnern da betrieben wird. Allein für die ganz einfachen Tatsachen, wie gehen denn die Bits darüber. Das Ganze ist letztlich eben optimiert und wird immer weiter optimiert, um die Bandbreite, die wir zur Verfügung haben, eben optimal auszunutzen. Und alle diese Dinge werden natürlich in Hardware realisiert, also da können Sie keinen Einfluss drauf nehmen. Das sind typischerweise eben wirklich Chips, die fest da eingebaut sind, beziehungsweise sogar Bestandteil von irgendeinem Chipsatz sind, wo Sie wirklich keinen Einfluss machen, drauf nehmen können, also nichts programmieren können dran. Ja, für das USB 3 gibt es noch eine andere Kodierung, die heißt ein bisschen komisch, die heißt 8B10B, bei dem muss ich vielleicht nicht ganz so viel sagen. Ein Problem ist, dass Sie dabei bei niedrigen Signalfrequenzen Kondensatoren aufladen, was Sie gar nicht wollen. Sie wollen eigentlich, um zu übertragen, wollen Sie mit relativ hohen Frequenzen arbeiten. Und deswegen will man grundsätzlich eigentlich sicherstellen, dass das Signal eine vernünftige Arbeitsfrequenz sozusagen hat, auf die meine Elektronik eingestellt ist. Also man kann jetzt sagen, die soll beliebig hoch sein, sie soll so hoch sein, wie meine Elektronik das eben gerade verkraftet, aber sie darf nicht zu niedrig werden, also dass eben über lange Strecken, dann zum Beispiel jetzt wie bei NRZI, das Potenzial gleich bleibt, da habe ich so Frequenzschwankungen und zwischendurch eben sehr niedrige Frequenzen drin und das ist natürlich gerade für ladungsspeichernde Elemente nicht gut. Also ich will eigentlich, dass möglichst ungefähr gleich viele 0 und 1 durchs Kabel geschickt werden, was natürlich sich ein bisschen zum Teil damit widerspricht, dass wir auch Informationen übertragen wollen, ja, sonst bräuchten wir ja bloß den Takt übertragen, dann wäre das schon passiert, aber dann kommt halt keine Information mehr rüber. Ja, und wie man das macht, ist, deswegen heißt das Ding auch 8-Bit, 10-Bit, ist, dass man sozusagen zusätzliche Bits eben mit dazu erfindet, wie man es vorher beim Bitstuffing auch hatte. Das heißt, ich nehme das Originalsignal, strecke die 8-Bit auf 10-Bit und tue welche dazu. Also das Originalsignal, die 8-Bit, werden aufgeteilt in den 5-Bit und den 3-Bit-Block. Und dann gibt es für diese 5-Bit- und 3-Bit-Blocks ja jeweils fixe Muster, die haben können. Die kann man ja leicht aufzählen. Ja, das geht an mit 0, 0, 0, 0 und so weiter. Also wenn man das 3-Bit 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 und so weiter, gibt es die möglichen Kombinationen. Und für jeden dieser möglichen Werte ist ein 4-Bit-Muster festgelegt in einer Lookup-Table. Die muss ich Ihnen jetzt nicht zeigen, diese Table, die ist auch nicht furchtbar spannend. Das Wichtige ist dieses Prinzip, dass man das gar nicht irgendwie groß ausrechnet, sondern dass man eine Tabelle festlegt, in der man sagt, wenn 110 als Bitmuster vorkommt, dann wird das als 1010 kodiert oder so. Also es wird ein 4-Bit-Muster angegeben und die 4-Bit-Muster sind immer so angelegt, dass sie erstens möglichst viele Wechsel, also hinreichend gleichmäßige Wechsel zwischen Nullen und Einsen haben, aber trotzdem noch eindeutig sind. Und die Dinge heißen dann eben 6-Bit und 4-Bit. Und dann gibt es eben diese Version, diesen Trick sozusagen, wie man versucht, die Einser und die Nuller gleichmäßig auszutarieren, indem sie eine sozusagen ja, eine nulllastige, eine einslastige Kodierung machen von dem 5er- und 3er-Bit-Block und die dann in der richtigen Weise zusammensetzen, dass sie im Gesamtverhältnis die Nullen und die Einsen ausgleichen. Also wenn ich das machen würde, dass ich bei der einzelnen Kodierung die Nullen und Einsen schon ausgleichen will, dann wird es schwierig, weil ich einfach nicht genügend Spielraum habe. Ja, wenn ich will ja meine Information eindeutig übertragen und so viele Kombinationen wie 0101, 1010, da habe ich schon die beiden, die schon gleichmäßig sind, da habe ich nicht genügend Kombinationen einfach. Deswegen noch dieser weitere Trick, dass ich eine sozusagen mit vielen Einsen, eine mit vielen Nullen zur Wahl habe und dann wird das Verhältnis insgesamt ausgeglichen, indem man mitrechnet sozusagen, wie viele Einser und Nuller man im Signal haben. Ja, und das Ganze wird dann als 10-Bit-Sequenz ans Ausgabesignal gegeben. Auch wieder nicht total wichtig, das im letzten Detail sich zu merken. Allerdings gibt es da sozusagen Konzepte, die da drin stecken. Also das eine ist dieses Bit-Stuffing, dass man einfach Bits erfindet, die bloß dafür da sind, die elektrischen Eigenschaften des Übertragungskanals zu optimieren. Und das zweite Konzept ist dieses Lookup-Table-Prinzip, dass man sagt, wir haben statt irgendwelcher Kodierungsalgorithmen, haben wir schlicht eine Tabelle, in der wir nachschauen, was die entsprechende Kodierung mit zusätzlichen Bits wirklich ist. Das werden wir nächste Woche nochmal treffen. Bei den CDs hat man sowas auch da. Da gibt es also genauso diese EFM-Modulation, wo eben auch sozusagen Zusatzinformationen über die Lookup-Table mit reinkommt. Ja, jetzt vielleicht mal ein bisschen wieder nach oben. Das waren ja jetzt doch sehr hardware-nahe Überlegungen. Topologien bei USB heißt, dass wir eben Hubs haben. Das heißt, wir können so einen Baum aufbauen. Und Sie haben das bestimmt schon öfter gesehen oder haben das selber auf dem Schreibtisch, dass natürlich ein Hub nicht unbedingt ein eigenes Gerät sein muss, das nur als Hub auf die Welt kommt, sondern eine andere Funktion haben kann. Kartenleser zum Beispiel gibt es oft, dass die nebenher Hubs sind oder Tastaturen sind auch oft USB-Hubs. Da hat man eben dann die Möglichkeit, zum Beispiel einen USB-Stick, Memory-Stick eben dort einzustecken. Also zum Beispiel so. Also ich denke, die Konfiguration müsste Ihnen eigentlich bekannt sein. Ganz schön ist natürlich an die Tastatur zum Beispiel auch die Maus anschließen zu können, dass man da nicht zu viele Kabel rumliegen hat. Insofern ist diese Baumtopologie eine sehr praktische Angelegenheit. Ja, jetzt gibt es in USB natürlich auf der logischen Ebene auch Transfers, die sozusagen Datentransfers, die stattfinden jetzt zwischen den beiden Partnern. Und da gibt es grundsätzlich zwei, gibt letztlich eigentlich dann im Prinzip vier Arten, aber zunächst mal zwei Arten, die man zunächst mal unterscheiden muss. Ein Control Transfer ist sozusagen einer, der zunächst mal eine Aushandlung der Eigenschaften der Geräte ist. Also zum Beispiel kann ein Gerät ja nur eine bestimmte Geschwindigkeit unterstützen und muss das dem Host signalisieren, dass es eben zum Beispiel nur das Low Speed kann oder dass es das Super Speed nicht kann oder solche Dinge. Auch welches Gerät das ist, ob das eine Maus ist oder eine Webcam, alles das wird zunächst mal in so einer Aushandlungsphase vorweg zwischen den beiden ausgehandelt. Und es gibt auch mit den Endpoints, gibt sozusagen verschiedene Adressen innerhalb eines USB-Devices, das da angeschlossen ist, an die ich Nachrichten schicken kann. Und die nennt man dann Endpoint, und der Endpoint 0 ist zunächst mit der, den jeder hat. Und über den Endpoint 0, über den sogenannten Control Transfer, wird zunächst mal ausgehandelt, wie die Geschwindigkeit und Geräteart ist. Ja, und dann gibt es eben die eigentlichen Datenübertragungen. Da gibt es Interrupt Transfers, das ist also ein Ereignis, das man dem Host mitteilen will. Der heißt eigentlich bloß Interrupt Transfer, weil er eben so ähnlich ist, wie früher die Interrupts waren. Also wenn ich auf der Tastatur eben jetzt was drücke oder bei der Maus ein Mausereignis durch Mausklick erzeuge, dann ist das im Prinzip ein Interrupt, so von der Logik her. Ich will den Prozessor unterbrechen. Früher war das auch wirklich so, dass man dann gleich einen Prozessor-Interrupt ausgelöst hat. Jetzt ist es so, dass das in allermeisten, oder bei USB, wenn die USB angeschlossen sind, also in den allermeisten Fällen, durch Polling eigentlich gelöst wird. Das heißt, es ist nicht wirklich ein Interrupt mehr, sondern der USB-Host fragt eigentlich fortlaufend ab, ob jetzt ein Ereignis gekommen ist, das dann als Interrupt-Transfer bezeichnet wird. Das ist deswegen noch irgendwie immer noch ähnlich zu den Interrupts, weil es wirklich eine feste, definierte Latenzzeit hat. Das heißt, man weiß ganz genau, eine garantierte Zeit, nach der auf so ein Ereignis reagiert werden wird. Wird also mit fester Taktrate abgefragt. Ja, und dann gibt es noch zwei Übertragungsarten, die für große Datenmengen da sind, nämlich Isochron-Transfers und Mengentransfers, also Isochronous und Bulk-Transfers. Der Unterschied ist auch eigentlich konzeptionell einleuchtend. Mit so einem Isochronentransfer, dort haben Sie einen stetigen Datenstrom, also Audio- oder Videoströme sind damit gemeint, in einer Richtung. Sie wollen schnell reagieren, also Sie haben Latenzzeit begrenzt, und wenn was verloren geht, dann wird kein Versuch gemacht, die fehlenden Bits irgendwie wieder zu beschaffen, sondern die sind einfach verloren. Das ist ganz typisch bei Videostreaming, wo man Streaming, also von einer Kamera oder so, wo man Echtzeiteigenschaften haben will. Da soll nicht das Bild dann plötzlich dadurch wieder ins Zittern kommen, weil versucht wird, irgendwie ein paar Bits, die vorher mal verloren gegangen sind, nachzuübertragen, sondern man will eben, setzt Priorität auf das aktuelle Bild, Dito bei Audio, bei Mikrofonen oder so. Und Bulk-Transfers, die sind dafür da, dass man nun wirklich große Datenmengen übertragen will. Das wäre also jetzt der Fall, dass Sie eine große Datei übertragen zum Beispiel. Da ist es natürlich wichtig, dass im Fall von Fehlern neu übertragen wird, und man kümmert sich um Latenz, aber auch nicht wirklich, dann dauert es halt vielleicht ein bisschen länger, aber es wird auf jeden Fall fehlerfrei übertragen. Das sind also zwei grundsätzlich verschiedene Konzepte, die Sie bestimmt in den Rechnernetzen auch in einer anderen Form schon mal getroffen haben. Ja, und so ein Gerät, so ein USB-Gerät, das beschreibt sich dann auch selber. Also das hat eine Reihe von Deskriptoren, die dann vom Host ausgelesen werden und dann sozusagen die Informationen übermitteln, mit was man es da zu tun hat. Also ein Device Descriptor gibt die Geräteklasse an, den Hersteller und vielleicht auch eine Übersicht über die Konfigurationen. Und eine Reihe von anderen Deskriptoren, die man jetzt nicht wirklich durchgehen muss, zum Beispiel Interface Descriptors, also welche Endpoints werden unterstützt, also wie viele Adressen kann ich in dem Endgerät ansprechen für bestimmte Zwecke. Also Endpunkt 0 muss man immer ansprechen können, um eben zum Beispiel die Aushandlung zu unterstützen, ganz am Anfang. Und für jeden Endpunkt wird dann beschrieben in diesem USB-Deskriptor, ob es Bulk-Transfer unterstützt, ob es Isochronentransfer unterstützt und so weiter, welche Bandbreite etc. Das heißt, es kann also eine Kamera zum Beispiel eben das sowieso das Aushandlungsinterface haben, also so eine Webcam, die kann ein Steuerinterface haben, mit der ich irgendwas einstellen kann, was mehr so ein Interrupt-Transfer vielleicht sein wird, und sie kann natürlich muss sie den Isochronentransfer unterstützen. Und deswegen habe ich da eine Anzahl von verschiedenen sozusagen logischen Kommunikationskanälen, die hier beschrieben werden. Ja, Textanzeigen stecken auch noch drin in dem Deskriptor, weil sie ja im Rechner in irgendwelcher Treiber- oder Bediensoftware unter Umständen Text anzeigen müssen über das USB-Gerät. Das haben Sie bestimmt auch schon oft gesehen, dass wenn Sie einen Speicher anschließen, einen externen Speicher, dass dann der wirklich bezeichnet wird, vielleicht mit dem Namen des Herstellers. Solche Dinge stehen da wirklich einfach drin. Und je nach Geräteklasse gibt es dann auch noch spezifische Deskriptoren. Ich habe die jetzt mal einfach aufgelistet, die USB-Geräteklassen. Bloß, dass man so ein bisschen einen Eindruck hat, brauchen wir jetzt nicht wirklich durchgehen. Also zum Beispiel Audio ist eine Klasse oder ein Image-Device ist eine Klasse, ein Video-Device ist eine Klasse, Printing-Device, Mass-Storage-Device natürlich. Es gibt auch irgendwo hier Monitore, Display-Device-Class, was aber nicht heißt, dass das Videosignal zum Monitor drüber übertragen wird, sondern nur Konfigurationsinformationen für den Monitor, also wie man den einstellt. Ja, also zunächst mal muss man einfach nur zur Kenntnis nehmen, dass es eben ein Standard ist, der sozusagen alle diese Geräteklassen beschreibt und dadurch diese Interoperabilität auch erstmal hergestellt wird. Vielleicht um einmal ins Beispiel zu gehen bei Mass Storage, also Massenspeicher, da greift man auch dann wieder zurück auf alte Standards, also wirklich den Datentransfer über den Speicher, auf den Speicher raufschreiben und vom Speicher lesen, wird über den guten alten SCSI-Befehlssatz gemacht, der bloß jetzt physikalisch über ein anderes Interface läuft. Und in dem Fall ist ein schönes Beispiel auch, wo Sie wieder Unterklassen von einer Geräteklasse haben. Es gibt zum Beispiel eine CD-ROM-Unterklasse oder eine Tape-Subclass oder eine Solid-State, also für Halbleiterspeicher. Und diese Wechselmedien, was dann wieder verschiedenste andere Untervarianten haben kann. Also das ist sozusagen in dem USB-Standard vorgedacht und nur dadurch funktioniert die ganze Austauschbarkeit von Geräten so gut. Ja, vielleicht noch ein paar Worte, aber wirklich bloß ein paar zu FireWire. Was ist bei FireWire besonders? Also wo kommt es überhaupt her? Da kann man sich jetzt überlegen, ob man noch so viel über FireWire sagen soll oder muss. Das ist auch wieder eine dieser Trendlinien, von der man eben vor langer Zeit nicht recht wusste, was ist. Eine ganze Zeit lang haben FireWire und USB ein paralleles Leben geführt. Das ist ja jetzt auch noch so bei vielen Rechnern, dass die einen FireWire-Anschluss und einen USB-Anschluss haben, der hier am Tisch steht zum Beispiel. Und es war so ungefähr die Aufgabenteilung. FireWire ist für hohe Transferraten und ein bisschen teurer und USB ist für niedrigere Transferraten. Das hat sich aber ein bisschen natürlich verändert. Ja, das ist mit dem Highspeed-USB schon ging das los, dass man also mit 480 Megabit pro Sekunde in den Bereich von FireWire reinkam. Und jetzt mit dem USB 3.0 wird es noch schlimmer. Das heißt, es ist abzusehen, dass das FireWire möglicherweise am Ende seiner Lebensdauer angelangt ist und über kurz oder lang verschwinden wird. Momentan ist es schon noch ziemlich dominant und man weiß eben auch nicht, wie das in der Zukunft sich immer entwickelt. Ja, wo kommt das her? Das ist eigentlich eine Apple-Entwicklung, die hieß ursprünglich Nubus mal, war eine hausinterne Entwicklung, die dann aufgenommen wurde von einer Organisation, der Apple aber auch beteiligt war und als IEEE-Standard realisiert wurde. Das hat dann die schöne Nummer 1394. IEEE ist ein internationaler Dachverband von Elektroingenieuren, der auch eine große Computertechnologieabteilung hat, die Computer Society. Und dieser weltweite Verband, eigentlich von Berufsverband sozusagen, gibt in wenigen Fällen, aber ganz entscheidenden, auch Standards raus. Also zum Beispiel der Ethernet-Standard ist einer, der von der IEEE verwaltet wird und auch die Wi-Fi-Standards. Ja, und die haben auch das 1394 standardisiert, was eben einer der Namen für FireWire ist. Der wird manchmal auch als iLink bezeichnet zum Beispiel. Das ist der Name, den Sony benutzt hat und dort insbesondere eben zum Anschluss von Kameras an Hosts. Ja, von der Philosophie her ist es so, dass da mal 100 und 200 Megabit Varianten gab, die aber inzwischen historisch sind. Das FireWire, das man meistens trifft, hat 400 Megabit pro Sekunde und ist damit natürlich, seitdem es das Highspeed-USB gibt, irgendwie nicht mehr so richtig total sinnvoll. Deswegen gibt es den 800 Megabit pro Sekunde FireWire-Anschluss, der auch verbaut wird heutzutage, der aber auch einen eigenen Stecker wieder braucht. Und es gibt in der Standardisierung die entsprechenden nächsten Generationen auch, nämlich die 1,6 Gigabit und die 3,2 Gigabit. Und es gibt auch eine Definition für ein Wireless FireWire. Wenn man das nachlesen will, gibt es da für die Standardisierungsorganisation eine gute Webseite. Also im Prinzip von der Technologie her, so, ja. Eigentlich nicht wirklich. Also es ist halt so, dass es nicht unbedingt notwendig ist, dass da jetzt bytestrukturierte Daten drüber gehen. Es werden ja also die Einheit, über die man redet, sind zunächst mal unten auf der Übertragungsebene, sind ja Bits, die da drüber gehen. Aber also zunächst mal, ich glaube, es kommt auch daher, dass das Elektrotechniker sind, die gar nicht so weit in die Datenverarbeitung reinschauen wollen. Aber theoretisch könnte man das genauso gut in Byte natürlich angeben. Aber muss man halt irgendwie mit 8 multiplizieren oder durch 8 teilen, so schwer ist es ja auch nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass man eben, dass sich das so eingebürgert hat. Also das muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass wenn man da Geschwindigkeiten liest, die sind immer in Bit pro Sekunde. Ja, die Topologie ist noch ein bisschen anders. Bei Firewire bauen Sie keinen Baum auf, sondern Sie schalten die Geräte hintereinander. Daisy Chain ist also eine Blumenkette eigentlich. Man kann wie bei einer Blumenkette im Prinzip Blumenkranz auch einen Kreis machen, was aber nicht zulässig ist, sondern das soll also wirklich einfach bloß eine Kette sein. Und auch da haben wir Hot Plugging und viele andere Eigenschaften, die wir bei USB auch haben. Das heißt, es könnte also so ausschauen, dass wir vom Host eine Festplatte, noch eine Festplatte haben und ganz hinten an der zweiten Festplatte den Drucker anschließen. Und natürlich so eine Art Baumstruktur gibt es natürlich auch dadurch, dass eben ein Host mehrere Firewire-Anschlüsse haben könnte. Aber es gibt jetzt, was bei USB einfach nicht da ist, diese wirkliche Verkettung von Geräten. Was gefährlich ist und interessant andererseits auch, ist, dass um die Geschwindigkeit zu optimieren, Firewire-Geräte direkt auf den Speicher des Hosts zugreifen können, Direct Memory Access. Das ist möglicherweise einer der Gründe, warum Firewire so ein bisschen auch mit Vorsicht nur eingesetzt wird, weil das natürlich potenziell ein großes Sicherheitsloch ist. Also Sie können auch sehr viele Geräte, zum Beispiel so diese Apple-Laptops, können Sie, wenn Sie einen Firewire-Anschluss haben, auch als reines Firewire-Device booten und dann haben Sie komplett alle Sicherheitsvorkehrungen des Rechners ausgeschaltet. Das heißt, Sie können auf alle Dateien zugreifen, ohne irgendeinen Benutzernamen oder ein Passwort zu wissen, was schon ein bisschen gefährlich ist, um vorsichtig zu sein. Kabel und Stecker, denke ich, muss man nicht im letzten Detail anschauen. Was interessant ist für uns, ist, dass Signal und Takt beide drin sind. Also ich will ja mehr auf die Konzepte raus, weil, wie gesagt, man wird verschiedene andere Standards noch treffen im Laufe der Zeit. Es gibt eben Twisted Pairs mit zwei Paaren, haben Signal und Takt drin. Und es gibt zwei Arten von Steckern mit sechs Polen, da ist die Signalspannungsversorgung mit drin und vierpolig, da ist keine Spannungsversorgung drin. Was man auch wissen muss, ist, dass die Spannungsversorgung bei Firewire richtig kräftig ist. Da können Sie also wirklich auch Festplatten vernünftig drüber betreiben. Das ist nicht so schwach wie bei dem USB 2.0. Ja, so muss man sich das vorstellen. Sie haben die Spannungsversorgung da drin und zwei nochmal separat abgeschirmte, verdrillte Datenleitungspaare. Die Stecker, gut, sind halt sechspolige Stecker, die kennen Sie wahrscheinlich. Firewire arbeitet grundsätzlich unidirektional, das heißt, es ist halbduplex. Das geht also immer entweder in der einen Richtung oder in der anderen Richtung. Und Sie haben eine sehr einfache Codierung eigentlich. Sie haben Non-Return-to-Zero-Codierung, also wirklich so, wie man es sich vorstellt, dass das 1 oben ist sozusagen und die 0 unten. Und Sie haben aber zusätzlich, haben wir ja gesagt, noch ein Taktsignal, wobei man nicht das Taktsignal selber überträgt, sondern einen sogenannten Strobe, der durch ein XOR mit dem Datensignal, ein exklusives Oder mit dem Datensignal entsteht. Das ist also so, dass wenn Sie diesen Datenverlauf haben und diesen dort unten Takt haben, dann ist der Strobe entsteht durch das exklusive Oder zwischen, logische exklusive Oder zwischen dem Datenkanal und dem Takt. Und das funktioniert in beiden Richtungen. Sie können also einerseits, wenn Sie die Daten haben und den Takt, können Sie den Strobe ausrechnen und können Sie die beiden übertragen. Data und Strobe werden übertragen über die Leitung und auf der anderen Seite können Sie dann wieder das exklusive Oder zwischen Daten und Strobe bilden und kriegen wieder Ihren Original-Rechteck-Takt zurück. Also insgesamt ein sehr einfaches und robustes Verfahren, sehr übersichtlich eigentlich auch. Auch da haben wir wieder diese zwei Arten von Transfer, asynchron und isochron. Isochron ist genauso, wie wir es bei USB eigentlich auch kannten, den Begriff, dass da haben wir also gleichmäßige Datenströme für Video zum Beispiel. Und asynchron ist für kleine Datenmengen. Und diese beiden Betriebsarten, die sind auch elektrisch auf dem Bus zu erkennen, die sind grundsätzlich ganz verschieden. Also wenn wir asynchronen Transfer haben, dann hat jeder Knoten die Chance, sozusagen seine Informationen loszuwerden. Die werden in fairer Weise alle behandelt. Bei dem isochronen Transfer ist es so, dass sozusagen Bandbreite wirklich zugeteilt wird an die einzelnen Knoten. Da kann es passieren, wenn keine Bandbreite mehr da ist, dass ein Knoten einfach keine mehr bekommt. Und da muss man auch natürlich noch oft die Kombinationen anschauen, asynchron und isochron, dass man so einen gewissen Bereich für den asynchronen Verkehr, also 20% zum Beispiel, noch frei hält, dass der nicht von dem isochronen Verkehr dann sozusagen komplett verdrängt wird. Da wird also, ist auch ein Konzept eigentlich wieder, dass man nur in manchen Rechnernetzbereichen findet, wo man wirklich Bandbreitenmanagement betreibt und sagt, man hat bestimmte Arten, Verkehrsarten und für die will man einen bestimmten Teil der Bandbreite reservieren. War früher in Netzen bei ATM zum Beispiel weit verbreitet, wird auch heutzutage in der Administration von Rechnernetzen ganz stark gemacht und sowas hat man hier in den Peripherieanschlüssen auch. Ja, wie gesagt, das Firewire wollte ich nicht zu sehr vertiefen. Es ist auch ungefähr eine Stunde um, das heißt, wir machen jetzt am besten eine Pause. Und nach der Pause habe ich dann, denke ich, doch ein ganz anderes Thema. Da geht es jetzt nämlich nicht mehr um die Übertragung, um die Schnittstellen, sondern ums Speichern, also Halbleiter und magnetische Speicher. Ja, treffen wir uns um 17:55 wieder. Ja, machen wir weiter mit dem versprochenen Thema Speichermedien. Also irgendwo müssen die Daten natürlich alle hin und gerade bei digitalen Medien ist es ja nun doch eine massive Frage, wo mit den großen Datenmengen hin. Deswegen habe ich hier drei verschiedene Kategorien von Speichern, Halbleiterspeicher, die magnetischen Speicher, also typischerweise Festplatten und die optischen Speicher und die, wie gesagt, nachdem sie so wichtig sind, nochmal abgetrennt. Also schauen wir zuerst mal in die Halbleiterspeicher rein und bevor wir überhaupt in die Halbleiterspeicher reinschauen, vielleicht auch noch eine Klassifikation, wie man die so grob einordnen kann. Sie müssten es von der Rechnerarchitektur her eigentlich so ein bisschen ja auch kennen. Eine Frage ist natürlich, ist die Information, die gespeichert wird, permanent oder temporär? Das heißt, wenn ich nichts tue, einfach gesagt, bleibt der Speicherinhalt erhalten. Wobei es mit dem Nichtstun noch zwei Versionen gibt, muss ich sozusagen aktiv wirklich schalttechnische Maßnahmen haben, die den Speicherinhalt erhalten, wie das bei dem typischen Hauptspeicher, bei den RAM-Bausteinen der Fall ist, die regelmäßig aufgefrischt werden müssen. Oder bleibt bloß dadurch, dass Versorgungsspannung da ist, der Speicherinhalt erhalten? Und dann die letzte Frage natürlich, was ist, wenn man das ganze Ding von der Stromversorgung trennt? Wie zum Beispiel bei Flash-Speichern, wo der Speicherinhalt erhalten bleibt. Dann gibt es grundsätzlich die Frage Zugriffsart, wahlfreier Zugriff oder sequenzieller Zugriff. Das klassische und eigentlich einzige noch verbliebene Medium mit rein sequenziellem Zugriff sind Bänder. Die müssen Sie aufspulen, aufwickeln und können an eine andere Stelle nur ran, indem Sie eben vorspulen oder zurückspulen. Während die anderen Medien, wie zum Beispiel die Festplatte oder auch Halbleiterspeicher, Hauptspeicher, eben wahlfrei sind. Das heißt, ich gebe eine Adresse an und kann direkt an der Adresse zugreifen. Dann gibt es verschiedene Benutzungsmodi, das heißt, ich kann manche Speicher nur lesen oder ich kann lesen und schreiben. Die Kombination, dass man nur schreiben oder die Variante, dass man nur schreiben kann, macht nur wenig Sinn. Und die Zuverlässigkeit ist auch ein Punkt. Also bei sehr vielen Medien ist es so, dass es erstens eine gewisse Lebensdauer gibt, die in der Euphorie immer nicht so wirklich ganz mit reingerechnet wird. Also zum Beispiel ein Flash-Speicher ist so nach 10 Jahren wirklich in einem Zustand, wo er mit größter Wahrscheinlichkeit ausfallen wird. Und da gibt es wirklich auch Maße, die Anzahl der zulässigen Schreiblesezyklen, die also dann schon große Zahlen sind, aber auch nicht riesig große oft. Also bei Flash redet man da von irgendwelchen zigtausenden, 20.000 oder so Schreiblesezyklen. Ja, wenn man jetzt Halbleiterspeicher grob einordnen will, dann gibt es zunächst mal die für uns jetzt nur am Rande eine Rolle spielen, aber die einfach für die Übersicht mit reingehören. Nämlich zunächst mal die klassischen RAM-Bausteine, also den Dynamic Random Access Memory, DRAM. Von der Technik her sind das im Prinzip viele Kondensatoren, viele ganz kleine Kondensatoren, die jeweils als Transistorschaltung realisiert sind und die man aufladen und entladen kann und die aber auch im Laufe der Zeit ihre Ladung verlieren und deswegen über eine eigene Auffrischung, über einen eigenen Refresh eben aktuell gehalten werden müssen. Das ist das, was wir heutzutage in den Rechnern überall haben, als Hauptspeicher, Arbeitsspeicher. Da arbeitet man immer noch an der Zugriffsgeschwindigkeit mit verschiedenen Varianten, was jetzt nicht wirklich wichtig ist für uns. Was zurzeit so der Standard ist, ist, dass man von Double Data Rate DRAM redet, wo wir sozusagen angeblich die Zugriffsrate verdoppelt, indem man auf einer aufsteigenden und absteigenden Flanke vom Takt zugreifen kann, was de facto dann wohl auch nur zum Teil wirklich umsetzbar ist, aber das ist auf jeden Fall der Standard, den wir zurzeit haben. Was ein grundsätzlich anderes Prinzip ist, ist der SRAM, also der statische Random Access Memory, Static Random Access Memory. Hier haben wir kleine Kondensatoren, in denen Ladung drin steckt und die müssen wir wieder aufladen. Das ist gut dafür, riesige Mengen von Daten zu speichern und auf die schnell zugreifen zu können, relativ schnell. Während das SRAM schaltungstechnisch viel aufwendiger ist, da braucht man bistabile Schaltelemente, also Flipflops, die Sie bestimmt aus der Rechnerarchitektur auch kennen, die im einen oder anderen Zustand sein können und die auch keinen Refresh brauchen, sondern der Inhalt bleibt erhalten, solange die Versorgungsspannung anliegt. Und da brauchen Sie natürlich mehrere Transistoren für ein Bit sozusagen. Sie haben mehr Aufwand insgesamt, das heißt, die Kapazität, die Sie realisieren können, ist geringer. Dafür haben Sie aber den schnellstmöglichen Zugriff. Also das ist die schnellste Speicherkategorie, die wir haben, die schnellsten Halbleiterspeicher. Und jetzt in der Rechnerarchitektur ist es so, dass wir eben den DRAM benutzen als Arbeitsspeicher, diese, was weiß ich, 4 Gigabyte, die Sie in einem Rechner normalerweise als Arbeitsspeicher haben, das, da reden wir vom DRAM, und der SRAM wird verwendet, um schnelle Zwischenspeicher in der Verarbeitung zu realisieren, also insbesondere die sogenannten Cache-Speicher, die sind mit den schnellstmöglichen Speichern realisiert. Also wie gesagt, der DRAM ist nicht der schnellstmögliche. Ja, wenn man RAM sagt, muss man auch ROM sagen. Das ist der Random Access Memory. Das komischerweise ist der Gegenbegriff eigentlich gar nicht logisch. Read-Only Memory ist was anderes. Das ist nämlich ein Speicher, auf den ich nicht schreiben kann, sondern nur lesen, der Name sagt. Aber hat auch wahlfreien Zugriff. So von der Grundidee her ist es so, dass da eine feste Verdrahtung da ist. Die werden zum Teil eben auch wirklich fest gefertigt sozusagen, als Schaltkreise von vornherein fest gefertigt, wobei es da auch wieder verschiedene Techniken gibt, die sozusagen vorzufertigen und dann erst zu programmieren. Da kommen wir so in den Bereich der Programmable ROMs, also der programmierbaren, nur lesbaren Speicher, die irgendwie einmal programmiert werden. Eine Sache, die man dort machen kann als Technik, ist, dass man wirklich Leitungen durch entsprechend anschlägenden, vergleichsweise hohen Stroms, der darüber fließt, durchbrennen zu lassen, also Verbindungen wirklich elektrisch zu trennen, was man sich natürlich gut überlegen muss, weil der Speicher, der Vorgang ist nicht rückgängig zu machen, aber die Information, die Sie auf die Art in dem Speicher hinterlegt haben, die ist auch dauerhaft erhalten. Also diese Techniken ROM und auch PROM benutzt man vor allem, um irgendwelche Daten dauerhaft zu hinterlegen, wie zum Beispiel den Bootcode von irgendeinem System, der Urlader, dass das System mal am Anfang hochfahren kann. Aber verschiedene andere Stellen kann man sich dabei auch vorstellen, wo das eingesetzt werden kann. Noch ein Schritt weiter ist, wenn man jetzt sozusagen den programmierbaren Lesespeicher nicht ganz so streng haben will, dass man sozusagen einmal nur schreibt und dann nie mehr ändern kann, sondern man will ihn auch wieder zurücksetzen können. Da kommt man zu einem Erasable Programmable ROM, das ist der EPROM. Da spielt das erste Mal schon der sogenannte Floating Gate eine Rolle, den ich gleich auch noch auf dem Bild erklären werde, der die ganze Kategorie hier, alle Speichertypen, die hier auf der Folie sind, grundsätzlich bestimmt von der Technik her. Dort wird also Ladung sozusagen eingesperrt in einem Feldeffekttransistor und die Frage ist, wie kann ich die wieder rauskriegen? Eine Möglichkeit, die heutzutage kaum eine Rolle spielt, aber die es lange gab, war, dass man sozusagen ein optisches Fenster hat und durch Bestrahlung mit ultraviolettem Licht zum Beispiel den wieder löschen konnte, also zurücksetzen konnte. Was interessanter ist, sind die elektrisch löschbaren PROMs, bei denen wir durch elektrische Signale, und zwar durch im Prinzip ein Aufladesignal, das man der Polarität umdreht und auch noch ein bisschen verstärkt, wirklich wieder entladen kann. Ja, diese EEPROMs, die waren sehr früh schon vergleichsweise da und hatten eine geringe Kapazität, da reden wir von ein paar Kilobytes und waren sehr, sehr langsam. Und eine Evolution aus diesen EEPROMs raus, im Prinzip die gleiche technische Idee, aber verfeinert, dünnere Oxidschichten mit niedrigeren Spannungen, hat dann zu der Technik geführt, die man heute Flash Memory nennt. Das ist im Prinzip nur ein weiterentwickeltes EEPROM. Die sind immer noch vergleichsweise doch langsam, da hat man zwar schon sehr dran gearbeitet, also die Hochgeschwindigkeitskarten für Kameras zum Beispiel, aber trotzdem für Halbleiterspeicher ist das eine sehr langsame Kategorie, also im Vergleich zu den SRAMs und DRAMs, von denen wir vorher geredet haben. Und sind natürlich extrem robust, weil sie keine mechanischen Teile haben, dadurch ist das der sozusagen Speicher für mechanische Belastung, wenn das Gerät irgendwie sich bewegt, Aufschläge mitmachen muss oder sowas, da ist Flash-Speicher auf jeden Fall das Richtige. Also zum Beispiel die ganz kleinen iPods haben zum Beispiel einen Flash-Speicher drin, Shuffle oder so. Dann haben sie keine bewegten Teile drin. Und es hält vergleichsweise lang, aber es ist nicht so permanent, wie man es sich vorstellt. Also die Ladungen, die da eingesperrt sind, die sind nach 10 Jahren spätestens oder typischerweise auch wirklich dabei, sich aufzulösen. Die Erscheinungsformen kennen Sie, brauche ich nicht drüber reden, die verschiedenen Sticks, die man da hat und USB-Drives verschiedenster Bauarten, Speicherkarten, die kennen Sie. Wie gesagt, die sind laufend schneller geworden und ich weiß nicht, da steht bis 20 Megabyte pro Sekunde, das ist möglicherweise auch schon wieder eine veraltete Zahl. Ich wollte erklären, was dieses Floating Gate ist, weil man doch ein bisschen noch mehr verstehen muss, wie das Grundprinzip ist. Das liegt allen diesen Technologien zugrunde, dem EEPROM schon und dem Flash. Dort haben sie im Prinzip einen Feldeffekttransistor, ganz klassisch. Sie haben also hier Source und Drain und sie haben ein Gate, mit dem sie die Verbindung zwischen Source und Drain beeinflussen können. Vereinfacht gesagt ist es so, dass sie zwischen Source und Drain eine leitfähige Verbindung haben, abhängig davon, ob sie auf dem Gate vorher sozusagen Ladungen dort unten eingespeichert haben. Also man wird, wenn man schreibt, wenn man das Ding sozusagen den durchschalten will, dann legt man an das Gate Spannung an und dann kann man die Verbindung trennen und wenn man die Spannung von dem Gate wegnimmt, dann sind Source und Drain wieder miteinander verbunden. Ja, mit dem Speichern funktioniert das jetzt so, dass man in dem Kanal quasi hier, wo das Gate, dieser Schalter, die Verbindung beeinflusst, dass dort eine zusätzliche Ladung eingespeichert wird. Die sitzt sozusagen in dem Silizium drin und wenn ich die dort ablege, diese Ladung, dann verhindert die den Effekt, dass das Gate hier nach unten wirken kann. Das heißt, ich habe quasi, solange da keine Ladung ist, dieses Floating Gate nicht, da keine Ladungen existieren, habe ich einen ganz normalen Feldeffekttransistor, kann hier schalten und in dem Moment, wo das, da eine Ladung drin gespeichert ist, wird sozusagen der Effekt des Gates abgebremst, wird nicht wirksam nach unten. Das ist so die Grundidee, die da dahinter steckt und das Kernstück ist also, dass wir hier eine sozusagen freischwebende Ladung, Elektronen oder je nach Typ können es auch Löcher sein, die in dem Silizium sozusagen an einer bestimmten Stelle konzentriert sind. Also Ladungsträger, die an einer Stelle konzentriert sind, die keinerlei Verbindung mit der Umgebung haben, die halten diese Information. Jetzt ist schaltungstechnisch natürlich oder physikalisch ein gewisser Aufwand, die zunächst mal wirklich zu erzeugen, dass die wirklich diese Ladung dort entsteht. Und noch schwieriger ist es, die wieder wegzukriegen. Das sind eben diese Tunneloxidschichten, von denen vorher die Rede war, dass man sozusagen Ableitungen vorsieht, wie man die unter bestimmten Spannungsverhältnissen wieder rausziehen kann, diese Ladung. Da wird also technisch noch ein bisschen komplexer aufgebaut, dass man so eine Ableitungselektrode sozusagen mehr in die Nähe dieser Ladungen reinführt. Jetzt müssen wir uns alles nicht genau anschauen. Die Grundidee ist, wie gesagt, es sitzt sozusagen eine Konzentration von Ladungsträgern frei schwebend im Silizium an einer Stelle. Was natürlich dafür sorgt, dass irgendwie durch thermische Effekte und langfristige Einfluss der Zeit einfach, in dem dann so Zufallseffekte eben immer mehr sich auswirken, die Ladungsträger natürlich immer mehr ausgeglichen werden und irgendwann die Information schlicht und ergreifend weg ist. Vielleicht zu diesen Halbleiterspeichern noch ein kleiner Ausblick, da hätte ich vielleicht noch eine Folie bauen sollen dazu. Da ist auch wieder so ein bisschen Kaffeesatzlesen gefragt. Ne? Also heutzutage finden Sie schon eine ganze Reihe von Bauformen, wo Sie so eine Art Festplatte mit Halbleiterspeicher realisieren. Also die sind inzwischen schnell genug geworden und sind auch von der Kapazität her so weit, dass Sie im Prinzip kleinere Bautypen von Festplatten durch Halbleiterspeicher ersetzen können. Das sind diese sogenannten SSD-Systeme, Solid State Devices, wo Sie also bei Laptops heutzutage zum Teil Festplatten ersetzen können in einer Konfigurationsoption durch reinen Halbleiterspeicher. Nachteil ist momentan, es ist noch sehr, sehr teuer. Der große Vorteil ist, dass die Dinger natürlich keine beweglichen Teile mehr haben. Das heißt, wenn das irgendwie runterfällt oder so, ist die Gefahr, dass Daten verloren gehen, gering. Auch generell, wenn wir gleich bei den Magnetplatten sehen, das ist halt von der Idee her zunächst mal ein sehr störanfälliges Prinzip. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Daten verloren gehen, ist insgesamt geringer dort. Und ein ganz gigantischer Vorteil ist natürlich, dass Sie, wenn Sie die Stromversorgung wegnehmen, den Speicherinhalt erhalten. Das heißt, Sie können das System ausschalten und wieder einschalten und kommen genau in dem gleichen Zustand wieder. Sie müssen jetzt nicht in vielen Fällen diese aufwendigen Boot-Prozeduren machen, die man sonst bei festplattenbetriebenen Systemen hat. Also kann, denke ich, in der Zukunft sich in vielen Bereichen bemerkbar machen, also wenn die Flash-Speicher immer noch billiger und noch schneller werden, dass zunehmend eben Halbleiterspeicher die Festplatten verdrängen. Ja, jetzt habe ich schon von Festplatten geredet, jetzt muss ich die natürlich auch kurz erklären. Also das Grundprinzip ist bei Festplatten und Magnetbändern das gleiche. Wir reden also zunächst mal über Magnetspeicher ganz allgemein. Sie haben irgendeinen Träger, Kunststoffträger in der Regel, der mit magnetisierbarem Material beschichtet ist. Und dort erzeugen Sie über einen Magneten eben einzelne kleine Teilbereiche, man spricht da von Körnern, die Sie magnetisieren in einer bestimmten Richtung. Und mit einer Spule können Sie das dann wieder ablesen, sozusagen mit einem Eisenkern in der Spule drin. Bei Magnetbändern, wenn das so ein Streifen ist, dann können Sie natürlich nur sequenziell zugreifen und das war die erste Form von magnetischem Speicher. Und ich habe da auch so ein altes Magnetbandsystem hier ein bisschen illustriert. Die Dinger gibt es schon lang, seit 1953 und seit der Zeit hat sich irgendwie eingebürgert, dass man es mit einem halben Zoll Bandbreite zu tun hat und eigentlich alle modernen Magnetbänder haben immer noch entweder das halbe Zoll oder ein Viertel Zoll, also jedenfalls darauf aufbauende Bandbreiten. Die Frage, ob Band oder Festplatte günstiger ist, da habe ich noch bestimmte Informationen weiter hinten, die müssen wir noch mal genauer anschauen. Vielleicht ganz kurz zu den Magnetbandstandards. Die Magnetbänder spielen also immer noch eine große Rolle, vor allem als Backup-Medium. Ich weiß nicht, ob wer von Ihnen schon mal sich den Spaß gemacht hat, das Leibniz-Rechenzentrum besichtigen, was man sehr empfehlen kann. Da ist zum Beispiel eine ganze Etage mehr oder minder von diesem riesen Würfel nur für Backup-Systeme vorgesehen. Und auch unsere Systeme hier, also werden ja dort im Backup gefahren. Und dort gibt es ganze Hallen sozusagen voll mit Magnetbandlaufwerken und Robotern, die Magnetbandlaufwerke füttern. Also das ist immer noch Stand der Technik. Was man hat, ist, dass die Magnetbänder heutzutage in Kassetten eingepackt sind. Und es gibt grundsätzlich so ein paar verschiedene Verfahren. Also ein weit verbreitetes modernes Verfahren sind diese linearen Bänder, also das ist das Serpentinenverfahren. Das bedeutet, dass sie nicht eine Helixaufzeichnung haben, wie wir es bei Videobändern haben, sondern wirklich mehrere Spuren parallel auf dem Band aufgezeichnet. Und das Band fährt sozusagen mit dem Kopf auf einer Spur bis zum Ende, spult es bis zum Ende. Und dann geht es auf die nächste Spur und spult wieder zurück. Das heißt, wenn das Band sozusagen viel schreibt, dann eine lange Datenmenge schreibt, dann wird es permanent vor- und zurückgespult und einfach eine Spur nach der anderen von den parallelen Spuren genommen. Das ist also so eine, deswegen Serpentinenaufzeichnung, weil das in ganz langgestreckten Schlangen sozusagen geht. Also da hat man schon relativ große Speicherkapazitäten. Also DLT-Standard S4 hat derzeit wohl 800 GB auf einer Bandkassette. Ja, den Travan-Standard, das wäre ein Beispiel für auch ein Linearverfahren, wobei die Magnetbänder dort nicht aus der Kassette gezogen werden. Das ist vielleicht noch eine zweite Klassifikation. Also erste Frage ist Linear- oder Helixaufzeichnung. Die zweite Frage ist, spule ich das Band raus, um es um den Kopf zu wickeln, wie es beim Videorekorder ja auch passiert, oder lasse ich das, wie bei der alten Kompaktkassette, in der Kassette drin und der Kopf fährt in die Kassette rein. Das Prinzip ist bei diesen Quick-Bändern von 3M, die es auch schon lang gibt und die auch weiterentwickelt werden, aber bei weitem nicht so hohe Kapazitäten erreichen. Ja, die zweite Kategorie sind eben die Diagonalaufzeichnungsbänder, die wie Videorekorder funktionieren. Da hat man eigentlich die ganz normalen Bänder aus dem Videobereich zunächst mal angepasst. Die Firma Exabyte waren die ersten, die das gemacht haben. Und da kommt man eben auch schon sehr, sehr hoch. Auch der Audio-Standard, Digital Audio Tape, hat dann ein zweites Leben gekriegt als Backup-Medium. Sowas nennt sich dann DDS. Und eins der fortgeschritteneren Systeme in dem Bereich, zum Beispiel der SAIT, das aber, so wie ich das recherchiert habe, seit 2005 auch keine neue Generation mehr gekriegt hat, aber wo man immerhin auch 500 GB auf ein Band schreiben kann, ohne noch irgendwelche Kompressionsverfahren zu verwenden, die man dann zusätzlich immer noch benutzt, verlustfreie Kompression, und damit noch mehr auf die Bänder drauf kriegt. Also Helix-Scan haben wir, glaube ich, schon mal angeschaut. Spannend ist, wenn man jetzt Magnetbänder und Festplatten miteinander vergleicht. Also ich habe dieses Spielchen jetzt schon einige Jahre betrieben. Das ist jetzt die Folie von 2009, also eine aktuelle Festplatte habe ich mir da gesucht, so eigentlich eine der größten, die es überhaupt gibt, von Seagate, die Constellation, die hat 2 Terabyte Kapazität auf einer Festplatte. Das ist wirklich so der Stand der Technik. Für den Hausbereich auch noch viel zu teuer. Sie haben moderne lineare Bänder, da auch so eins der besten, das es zurzeit gibt, das stammt von IBM, kriegen Sie 1 Terabyte auf ein lineares Band. Das ist so, haben wir vorher gesagt, 500 bis 800 Gigabyte. Also auch 1 Terabyte ist da so die Grenze. Wenn man die Preise anschaut, dann ist es so, dass die Festplatte dort momentan einen sehr, sehr hohen Preisvorteil hat, wenn man die einmalige Investition anschaut. Die kostet 200 Euro, das heißt, wir zahlen für ein Gigabyte irgendwie 10 Cent. Während im Bandlaufwerk, für so ein aufwendiges Bandlaufwerk, da müssen Sie richtig viel Geld investieren. Also das IBM-Bandlaufwerk, von dem da die Rede ist, kostet 40.000 Euro in der einmaligen Anschaffung. Das wäre schon okay, wenn nicht dann auch die Medien teuer würden. Also früher war es ja noch so, dass die Bandlaufwerke teurer waren und dafür die Medien sehr, sehr billig. Und dann hat man also große Datenmengen dort ablegen können. Inzwischen ist es aber so, dass so ein Band für diese moderne IBM-Maschine auch schon 120 Euro kostet, also nur das Medium selber. Und damit kommt man natürlich in den Bereich, wo das Ganze, da sind wir also dann bei 6 Cent für ein Gigabyte, wo das Ganze für das Bandlaufwerk schlecht ausschaut, weil bei den 6 Cent fürs Gigabyte sind die 40.000 Euro Investitionskosten noch nicht drin, die sich ja irgendwie amortisieren müssen. Und da muss man schon ziemlich viel Backup machen, dass sich das tatsächlich rentiert. Wenn man die Transferrate anschaut, dann ist es so, dass die Festplatte auch inzwischen Transferraten hat, die zumindest in den Bandlaufwerken nicht wirklich erreicht werden. Das heißt, es ist vielleicht auch nicht ganz so schlimm, weil die Bandgeräte ja auch mechanisch eben gar nicht so furchtbar schnell sein können, um die hohen Datentransfers aufzunehmen. Aber dementsprechend dauert es halt einfach länger, die Daten den Backup zu fahren. Das heißt, wir sind so ein bisschen jetzt 2009 dabei, dass man eigentlich sagen kann, es schaut wieder so aus, als würde es mittelfristig vielleicht gar nicht mehr so sinnvoll sein, Backups zu betreiben. Warum das trotzdem noch gemacht wird, ist natürlich, dass man die eben sehr, sehr schön archivieren kann, dass man die eben irgendwo auf den Laster legt und irgendwo wegfährt. Aber das kann man ja im Prinzip mit Festplatten eigentlich auch machen. Das hier, das ist jetzt hier kaum zu erkennen. Hier steht in rosa drüber Rückblende das gleiche von 2006. Dort war es so, dass wir, als wir das 2006 angeschaut haben, dass die Transferraten fast gleich waren, dass die Kosten für eine Festplatte und ein Bandlaufwerk sehr vergleichbar waren, aber die Festplatte pro Gigabyte deutlich teurer als das Bandlaufwerk und auch die größten Kapazitäten, 750 und 800 Gigabyte damals vor 3 Jahren, waren in etwa vergleichbar. Also erstens mal so ein bisschen einfach diesen historischen Rückblick finde ich irgendwie ganz interessant. Die Situation ändert sich auch immer wieder. Das heißt, 2006 konnte man eigentlich sagen, die Bandgeräte und die Festplatten sind gleich auf. Wenn Sie wieder 2003 zurückgehen, dort war es so ähnlich, wie man es jetzt eigentlich 2009 hat. Also ich habe die Folie unverändert gelassen und habe gesagt, damals war ich sehr streng, und habe gesagt, Bandgeräte sind als Backup-Medium kaum mehr relevant. Das sind sie immer noch, aber es ist die Tendenz damals zu erkennen gewesen, dass die Bandgeräte weit hinten dran sind. Das heißt, was haben wir gesehen? Die Bandgeräte waren als Backup-Medium in allen Daten eigentlich weit hinter den Festplatten, sowohl was Kosten betrifft, als auch was die Zeit betrifft, also was die gesamtrealisierbare Kapazität betrifft. Dann 3 Jahre später hatten die Magnetbandgeräte aufgeholt, technologisch, waren wieder fast gleich auf. Und jetzt fangen sie an, wieder dahinter zu fallen. Jetzt kann man natürlich nachdenken, was jetzt 2003, 2006, 2009, 2012 sein wird. Kann beides sein. Es kann sein, dass wirklich der Abstand immer größer wird, die Magnetbänder zurückfallen, oder es kann sein, dass eben die Magnetbandtechnologie tatsächlich wieder aufholt und so ein ähnlicher Sprung wie zwischen 2003 und 2006 passiert. Das ist vollkommen offen. Dass es Bedarf für ungeheure Mengen an Backup-Kapazitäten gibt, ist vollkommen klar, wenn Sie sich überlegen, was in solchen Systemen wie Google oder so oder YouTube, wenn man das anschaut, was da an Datenmengen anfällt. Das ist gigantisch und da Datensicherung zu betreiben, da reden wir von Dimensionen, die kaum mehr vorstellbar sind. Insofern sind das höchst relevante Fragen, gerade für Rechenzentrumsbetreiber. Und ich will mit den Beispielen jetzt bloß auch so diese Denkweise mal so ein bisschen andeuten. So Technologietrends vorherzusagen, Investitionsentscheidungen zu treffen, das ist eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Ja, jetzt zu den Festplatten selber, die habe ich jetzt im Vergleich da dazwischen sozusagen schon natürlich dauernd erwähnt. Wo kommen sie her? Die gibt es eigentlich von der Idee her schon ewig. 1878 haben wir schon einen magnetischen Draht als Speicher benutzt und in den 50er Jahren gab es die ersten sich drehenden Speicher wirklich. Das waren damals noch Trommelspeicher. Also hier in München, eine Zeit lang stand das ja drüben im Informatikgebäude der TU noch diese PERM und jetzt steht sie im Deutschen Museum, kann man dort anschauen, die programmgesteuerte elektronische Rechenanlage München, die nach dem Krieg hier gebaut worden ist, die hatte eben nicht Plattenspeicher am Anfang, sondern Trommelspeicher, also trommelförmigen Speicher, der aber das gleiche Prinzip hat, wenn man sozusagen auf der Peripherie von der Trommel magnetisierbaren Flächen hat. Um die 50er rum kamen eben auch die ersten Festplatten auf von der IBM, mit der Kapazität damals von stolzen 5 Megabyte, wofür man 50 Scheiben mit jeweils 60 Zentimeter Durchmesser gebraucht hat. Da hat sich inzwischen was getan. Also damals hatte man 2 Kilobit pro Quadratinch an Flächendichte. 2003 waren wir bei 60 Gigabit pro Quadratinch. 2009 ist man bei 344 Gigabit pro Quadratinch. Also der klassische technologische Fortschritt, den man so kennt, aber der halt schwer auch wirklich vorstellbar ist, was das in der Praxis bedeutet. Technisch ist es nicht furchtbar schwer, so eine Festplatte. Sie haben eben Platten, Metallplatten, die sich drehen. Oft ist es ein Plattenstapel, kommt auf die Bauform natürlich an. Also große Platten haben mehrere parallele Scheiben, die sich da drehen. Sie haben einen Arm, der rein und raus fährt, mit dem Motor gesteuert wird. Und am Ende dieses Arms haben Sie einen Schreiblesekopf. Und man spricht von der Terminologie her bei den Festplatten von einer Spur, sozusagen von einem Kreis, der sich ergibt, wenn der Schreiblesekopf an einer Stelle bleibt und die Festplatte dreht sich. Das ist ein Kreis hier. Der Kreis über den ganzen Stapel weg, der also, wenn die parallel bewegten Schreibleseköpfe eben an der gleichen Position auf mehreren Platten sind, den nennt man einen Zylinder. Die Platte heißt Platte. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man aus einer Spur wirklich bloß einen Teil anschaut oder auch aus mehreren Spuren. Das nennt man dann einen Sektor auf der Festplatte. Wenn man heutzutage so eine Festplatte aufschraubt, kann man durchaus bei einer alten vielleicht mal empfehlen, das zu tun. Die ist vergleichsweise einfach aufgebaut. Im Prinzip ist eigentlich das drin, was man sich vorstellt. Es ist eben die Platte oder der Plattenstapel drin. Es ist ein Motor in der Mitte, der das Ganze dreht. Und es ist ein magnetischer Schreib-Lesekopf-Transportmechanismus da. Und es ist eine zum Schreiben eben eine Spule und ein Magnet da, also eine Magnetspule. Also letztlich in die Bauweise im Detail einzusteigen, ist vielleicht nicht wichtig, aber es ist vielleicht gar nicht so schlecht, mir einfach eine aufzuschrauben und reinzuschauen. Da sind gar nicht so furchtbar viele Teile drin. Diese Köpfe, die müssen irgendwie auf der Platte was schreiben und lesen. Und da gibt es jetzt wieder zwei grundsätzliche Prinzipien. Das eine ist, man gibt sozusagen gleich auf, dass der Verschleiß nimmt den Verschleiß sozusagen in Kauf, den man hat, und sorgt dafür, dass der Kopf wirklich die Platte berührt. Die Magnetplatte und der Kopf sind in direktem Kontakt, was mechanischen Verschleiß bedeutet. Nach einer gewissen Zeit, einer gewissen Menge von Schreib-Lesevorgängen oder überhaupt Laufzeit ist das Ding einfach abgerieben. Das ist das Verfahren, das man bei der Floppy Disk, bei diesen magnetischen Speicherscheiben austauschbaren hatte. Was eleganter ist, ist ein berührungsloser Flug, in dem wir sozusagen Luftpolster zwischen dem Kopf und der Festplatte haben, oder der also gerade in einer sehr kleinen Höhe darüber schwebt. Das ist dieser Bernoulli-Effekt. Also die Flughöhen, die so ein Festplattenkopf hat über der Scheibe, das sind in der Größenordnung von einigen 10 Nanometern. Das, bloß damit man sich das vorstellen kann, was 20 Nanometer bedeuten, also wenn man den Schreiblesekopf und die Festplatte sich vorstellt hier, und Sie nehmen ein Haar zum Beispiel, das ist 3 Mikrometer, das ist also riesig groß im Vergleich. Staub ist auch sehr, sehr groß, sogar Zigarettenrauch, der jetzt hier in der Abbildung schwer zu erkennen ist, der ist also irgendwie so breit ungefähr wie mein Finger jetzt, wenn ich den da an die Wand halte. Der ist also auch noch ein ganzes Stück größer als der Spalt, von dem wir da reden. Das heißt, es muss auf jeden Fall sehr gut gegen alle Störeinflüsse, gegen irgendwie Dreck, ganz einfach gesagt, abgeschirmt sein. Da muss also gut verkapselt sein, sonst funktioniert das schon mal überhaupt nicht. Schon bei der Fertigung ist das wichtig, im Gehäuse auch. Und was auch wichtig ist, ist, dass Sie diese Festplatte, wenn die Stromversorgung wegfällt, das heißt der Motor sozusagen dann schon mal die Drehzahl runternimmt und dann ganz zum Stehen kommt, dass Sie den Schreiblesekopf auf keinen Fall in Kontakt mit der Oberfläche kommen. Und was man typischerweise macht, ist, dass es eigene Spuren gibt, auf denen der Schreiblesekopf dann sozusagen zur Ruhe kommt, die nicht zum Schreiben benutzt werden, was man das sogenannte Parken eines Kopfs bezeichnet. Und man kann, auch wenn die Stromversorgung plötzlich weg ist, haben sie ja noch einen Schwung, dadurch, dass die Scheibe sich dreht. Und da in dem Moment kann man den Stromgenerator sozusagen, also den Motor als Generator benutzen, um sozusagen nochmal den restlichen Strom zu haben, dass man den Kopf noch rausfahren kann in den Bereich, wo er sozusagen sicher abgelegt werden kann. Das wird heutzutage noch ein bisschen perfektioniert. So in Laptop-Festplatten ist es so, dass das Parken nicht nur bei abgeschalteter Stromversorgung ausgelöst wird, sondern dass man auch einen Beschleunigungssensor drin hat. Sudden Motion Detector heißen die, glaube ich. Also wenn eine sehr plötzliche Bewegung kommt, sehr plötzliche Beschleunigung, dann wird auch der Kopf auf die Seite gefahren, um die Daten, die auf der Platte sind, zu schützen. Also sprich, wenn der Laptop irgendwie runterfällt, dass dann möglichst verhindert wird, dass die Daten verloren gehen. Ja, eine Technik, die man, die in den letzten Jahren eigentlich erst so richtig Bedeutung gewonnen hat, also seit 2005, das ist jetzt schon der interessante Effekt, dass seitdem wir hier die Medieninformatik-Vorlesungen machen, das sozusagen eine neue Technik ist, die inzwischen schon Standard ist, mit der heute jeder lebt, ist die sogenannte Senkrechtaufzeichnung. Also man kann längs aufzeichnen oder senkrecht aufzeichnen. Da geht es jetzt um die Frage, wie sind diese magnetischen Bereiche angeordnet auf der Festplatte. Also Längsaufzeichnung, longitudinale Aufzeichnung, heißt, dass ich die magnetischen Bereiche sozusagen entlang der Rotationsrichtung aufrechne. Das heißt, die haben eine gewisse Länge und eine gewisse Breite und die sind ein bisschen schmaler, als sie lang sind. Und die Länge geht in dem Fall entlang der Rotationsrichtung. Und was man bei dem Perpendicular Recording oder beim senkrecht aufzeichnen macht, ist, dass man die magnetische Ladung, also den Bereich sozusagen, wo drehe ich die Dipole um, dass man die nicht entlang der Rotationsrichtung macht, sondern senkrecht rein. Also ein Magnet kennen Sie, der hat eine bestimmte Länge und einen Nord- und einen Südpol. Die Frage ist einfach, liegt der Nord- und der Südpol in Rotationsrichtung vor dem Kopf oder steckt er sozusagen senkrecht in der Platte drin? Das wird hier versucht sozusagen nochmal klar zu machen. Mit diesen Pfeilen nach oben und unten, das sind die magnetischen Dipole an bestimmten Stellen der Festplatte. Und dadurch, dass man das sozusagen so dreht, dass man der Dipol senkrecht steht, kann man natürlich braucht man wesentlich kleinere Oberflächen. Und das ist ein großer Sprung in der Dichte einfach, die man erreichen kann beim Beschreiben. Wie gesagt, dieses Perpendicular Recording war irgendwie Anfang der 2000er Jahre noch Forschungsstadium, ist 2005 von Toshiba im Massenmarkt eingeführt worden, inzwischen eigentlich Standard bei den Festplatten, mit denen das zu tun hat. Ja, das stellt jetzt natürlich die Frage, was da passiert auf die lange Sicht gesehen. Also dieses Bild hier, das zugegebenermaßen ein bisschen schwach ist, aber im Detail vielleicht gar nicht ganz wichtig, das stammt, glaube ich, von 2000, ja, man sieht es ein bisschen da, wo die Daten aufhören, irgendwie 2002 oder so. Es sind ursprünglich Daten von der IBM, die in dem Tech-Channel publiziert sind, findet man auch noch im Netz. Das ist so ein Entwicklungstrend über die Speicherdichte. Da unten gehen die Jahre, 1990 haben die angefangen, da ist 2020, jetzt sind wir hier 2009. Damals haben sie hier aufgehört. Die hellen Blöcke sind Labormodelle und die dunklen sind Festplatten, die es wirklich als Produkte gibt. Und hier ist die Speicherdichte, und zwar wohlgemerkt auf einer logarithmischen Skala. Also hier steht 10 hoch minus 5, 10 hoch minus 4, 10 hoch minus 3, 10 hoch minus 2. Also man kann grundsätzlich sagen, das ist eine Gerade auf der logarithmischen Skala, was gleichbedeutend ist damit, dass wir exponentielles Wachstum haben. Also wenn man die Speicherdichte in Bit pro Quadratzentimeter anschaut in der Vergangenheit, dann haben wir immer, je nachdem, wie man genau das ausrechnet, aber sowas wie eine Verdoppelung in 1,5 bis 2 Jahren der Speicherdichte technologisch. Ich habe schon gesagt, 2009 haben wir also 344 Gigabit pro Quadratzentimeter erreicht. Das ist jetzt interessant, wenn man in diese Formel, in diese Abbildung reinschaut, weil die haben wir damals in die Zukunft geschaut und wir sind jetzt in der Zukunft. Da sind wir also irgendwie 10 hoch 1, also 10 hoch 0 ist 1, 10 hoch 1 ist 10. Das heißt, wir sind schon fast bei 10, sind da oben bei 10 hoch 2, also wir sind irgendwo da oben. Das bedeutet, die haben hier zwei verschiedene Wachstumspfade angedeutet damals, wie das sich entwickeln könnte, und wir sind im Prinzip jetzt oberhalb des, also am oberen Rand sozusagen, in der schnelleren Variante, in der schnellstmöglichen Variante, die damals vorhergesagt wurde. Was auch interessant ist, ist, dass man damals angefangen hat, hier Kurven einzuzeichnen. Das haben wir immer wieder probiert, die das sozusagen begrenzen, wo man sagt, da geht es nicht mehr weiter, weil da physikalische Grenzen zuschlagen. Und das ist was, das man immer wieder hört, auch bei Halbleiterspeichern, dass es irgendwann mal eine physikalische Grenze gibt. Ist ja irgendwie auch logisch, wenn man sagt, man macht die Speicherbereiche immer kleiner, irgendwann sind das ja nur einzelne Moleküle, die man da hat, und irgendwann ist der Effekt von thermischen Schwankungen und rein zufälligen Effekten so groß, dass der Speichereffekt nicht mehr da ist, dass man die Dinge nicht mehr magnetisieren kann. Und man möchte schon meinen, und es wird ja wohl auch so sein, irgendwo gibt es so eine Linie, wo man das mal abschneiden kann, die Entwicklung. Man sieht aber jetzt schon da den Effekt, wir sind jetzt schon oberhalb dessen, was damals als technische Grenze vorhergesagt wurde. Und das ist immer wieder passiert. Das ist also eine Beobachtung, die man immer wieder hat, dass es immer noch neue Tricks gibt. Also zum Beispiel das Perpendicular Recording ist eben einer der Tricks, mit dem die wohl, an den die nicht gedacht hatten. Und damit kann man die Sequenzen wieder ein bisschen rausschieben. Voriges Jahr hat ein gewisser Herr Kokubo, der von dem japanischen Komitee für Speichergeräte, also Speicherplattenhersteller, ein Sprecher ist, einen Vortrag gehalten, hat das projiziert, wie er das sieht. Und er geht davon aus, dass man 2014 2,4 Terabit pro Quadratzentimeter hat. Also ist jetzt, muss man aufpassen, vorher hatte ich es pro Quadratinch, jetzt sind es Quadratzentimeter. Also im Prinzip die Linie kontinuierlich fortgesetzt. Es ist auch wieder so eine Sache, wir müssen in die Zukunft schauen, wir wissen es nicht genau, aber vieles spricht dafür, dass es tatsächlich die technologische Grenze immer wieder rausgeschoben wird. Ich habe ein bisschen im Netz geschaut, was es sozusagen an Trends gibt, wie es jetzt weitergeht. Man muss ja sehen, die Festplatten haben ja verschiedene Effekte, die werden auch immer kleiner. Also wenn Sie anschauen, die iPods haben ja Festplatten drin, die größeren. Und die sind inzwischen sehr klein und haben große Speicherkapazitäten. Das heißt, es ist tatsächlich auch bezüglich den Flash Drives, ist es eben so ein Wettbewerb, dass durchaus auch sehr kleine Festplatten im Bereich zumindest ein bisschen teurerer, aufwendigerer, großer Geräte in Wettbewerb treten. Und ja, dieses Zitat hier ist irgendwie so, wenn Sie sich vorstellen, so ein Flash Drive, der so ein Stift ist, wie man den heutzutage reinsteckt in den Rechner, in 10 Jahren kann man irgendwie aufgrund aller dieser Zahlen hochrechnen, dass das vermutlich eine Speicherkapazität haben wird, wie jetzt heute das Leibniz-Rechenzentrum oder so. Also da muss man mal sehen, was das dann für praktische Konsequenzen hat. Wenn man jetzt weiterschaut, jenseits einfach dieser Fortschreibung magnetischer Aufzeichnung, gibt es eine ganze Reihe von Ideen, die noch weiterführen können. Also ich habe jetzt bloß mal 4 aus der Literatur rausgezogen. Das eine ist eine Technik aus der Nanotechnologie, wo man Kohlenstoffröhren benutzt, in denen man Partikel sozusagen ablegt und damit sozusagen mechanisch Speichervorgang macht. Da gibt es inzwischen Laborprototypen, von denen man beweisen kann, dass die schneller sind als die derzeitigen Hauptspeicher, die Arbeitsspeicherchips, die wir haben. Die sind trotzdem sehr klein, also wie Flash-Speicher kann man die mitnehmen und der Speicherinhalt bleibt permanent. Das heißt, sollte sich diese Technologie durchsetzen, kann die mittelfristig irgendwie alles andere vielleicht auflösen, kann man alle anderen Sachen bleiben lassen, weil die alle Vorteile kombinieren. 2 Sachen, die man sieht, an wo jetzt die Speicherplattenhersteller arbeiten, die Kapazität hochzutreiben, ist das eine Bit-Patterned Media, wo man die Magnetschicht, die momentan noch einfach chaotisch irgendwie angeordnet ist, die einzelnen Körner, die man da magnetisiert, die ergeben sich aus rein zufälligen Konstellationen dessen, was in der Magnetschicht da ist. Da versucht man die Magnetschicht von vornherein besser zu strukturieren und die gleich sozusagen in einem Array anzuordnen, dass da ein Muster ist von vordefinierten sozusagen Körnern, die in sich dann besonders gut geeignet sind, magnetisiert zu werden und die auch sozusagen Abstand zu einer Nachbarzone haben, also sozusagen Inseln sind. Das kann man chemisch und physikalisch sozusagen in der Fertigung schon machen und damit kann man die Dichte noch mehr hochtreiben. Oder eine zweite Variante, die es auch schon mal gab bei den magneto-optischen Wechselmedien, ist das, was man heutzutage Heat-Assisted Magnetic Recording nennt, dass man den Schreib-Lese-Vorgang mit Hitze unterstützt, also einen Laser hat, der an der Stelle, wo geschrieben wird, kurzzeitig Hitze erzeugt. Damit ergeben sich auch nochmal komplett neue physikalische Verhältnisse, wo man erstens auch permanent eine bessere Permanenz der Daten realisieren kann, auch eine höhere Dichte angeblich daraus realisieren kann. Ja, und eine weitere Variante, die aber schon im Bereich der optischen Laufwerke reingeht, ist, dass man momentan ja immer noch an der Oberfläche dieser Platten ist. Das heißt, man versucht immer nur, wir haben eine Dichte pro Quadratzentimeter gehabt. Das heißt, man versucht nur auf der Fläche das zu optimieren. Aber man kann ja im Prinzip auch in die Tiefe reingehen. Also das Perpendicular Recording ist ja schon ein kleines bisschen sozusagen das in die Tiefe gesteckt. Und bei optischen Drives kann man sich das vorstellen, dass man eben wirklich in die Tiefe reingeht, dass man mit einem Laser eben sozusagen Stellen weiter unten in dem Medium auch mit benutzen kann. Das heißt, ich habe an einer Stelle auch in sozusagen noch eine dritte Dimension, was natürlich entsprechend die Speichermöglichkeiten gigantisch erhöhen wird. Das geht aber bloß mit dem optischen Prinzip, natürlich nicht mit dem magnetischen, weil sie ja irgendwie in die Tiefe sozusagen rein zeigen können müssen. Ja, es gibt die verrücktesten Ideen. Ich weiß nicht, das hat bestimmt irgendwie schon jeder mal gesehen. Man kann auf Tesaband zum Beispiel auch, es passt so ein bisschen in die Richtung, auf Tesaband mit Lasertechnologien Daten speichern. Gibt es inzwischen sogar eine Firma, die das vertreibt, mit einer ganz beachtlichen Kapazität. Also es ist auch da einiges, denke ich mal, sozusagen in Vorbereitung, was uns noch die eine oder andere Überraschung verschaffen wird in der Zukunft. Vielleicht eine Sache noch, das ist, glaube ich, jetzt die vorletzte Folie, so ungefähr, oder zumindest das letzte eigentliche Thema. Es ist ja sehr schön, wenn wir so viele Plattenspeicher haben und die viel Kapazität haben. Andererseits ist die Gefahr immer bei diesen Plattenspeichern, dass die durch mechanische Abnutzung, was eben immer noch ein mechanisches Verfahren ist, eben irgendwann mal ausfallen. Und ein Stichwort, das man einfach kennen muss in dem Zusammenhang, ist die Idee, Daten redundant zu speichern, Zusatzdaten zu speichern, um im Fall des Ausfalls eben wieder an die Daten zu kommen. Die bekannteste Technologie dafür, eigentlich die Industriestandardtechnologie, nennt sich RAID, Redundant Array of Inexpensive Disks. Das heißt, ich speichere auf einer großen Menge von vergleichsweise billigen Platten meine Daten ab. Die ist schon relativ alt. Damals waren es 5 sogenannte Level, inzwischen sind es 7 oder eigentlich 8, weil es ein Level 0 ja auch noch gibt. Die einfachsten RAID-Levels sind, also 0 ist sowieso irgendwie keine Redundanz da, das ist keine wirkliche Sicherung. RAID Level 1 ist ganz leicht zu verstehen, da habe ich alle Daten einfach auf einer zweiten Festplatte gespiegelt, habe also alles doppelt. Und wenn die eine Festplatte ausfällt, dann kann ich die mit der zweiten weiterarbeiten und die erste austauschen. Was man meistens auch so macht, dass man eben im laufenden Betrieb die austauschen kann. Also zum Beispiel unser Server drüben in der Amalienstraße im Keller hat natürlich ein RAID-Array und da kann man im laufenden Betrieb die Festplatten rausnehmen, wenn die ausfallen sollten. Und die RAID Level 2 bis 7, die sind dann ein ganzes Stück komplexer, wo man die Nutzdaten dann eben auch auf mehreren Festplatten verteilt und dann zusätzlich mit sozusagen abgeleiteter Information arbeitet. Paritätsinformation zum Beispiel, also Quersummen mit Zusatzinformationen, aus denen ich unvollständige Daten rekonstruieren kann oder auch Differenzen zwischen zwei Festplatten. Also eine Möglichkeit, ich hoffe, dass da die Animation jetzt auch mal anläuft, genau, wäre, dass Daten, die Sie abspeichern, zum Beispiel auf 3 verschiedenen Platten abgelegt werden. Und zwar wird auf der Platte, da kamen also jetzt A bis G, kamen da an. Der erste Satz der A geht auf die erste Platte, der zweite auf die zweite und so weiter geht das abwechselnd dorthin. Und auf einer dritten Platte werden sozusagen Differenzinformationen abgespeichert, mit der Sie, wenn Sie das A haben, das B ausrechnen können, und wenn Sie das B haben und die Differenzinformation, das A ausrechnen können. Das heißt, wenn Ihnen diese Platte ausfällt, dann ist sowieso nichts passiert, weil die ist zusätzlich. Dann haben Sie die anderen beiden Platten noch. Und wenn eine der beiden anderen Platten ausfällt, dann können Sie die jeweils andere damit rekonstruieren. Das ist also ein Beispiel für ein RAID Level 3. Und nachdem das bis 7 geht, gibt es da eine ganze Sequenz von sagen, zunehmend komplexeren Mechanismen, die so funktionieren. Bloß, wenn man das Stichwort mal hört, dass man ungefähr weiß, worum es geht, weil wenn Sie eben Videos aus dem Videopraktikum ablegen auf unserem Server, dann ist das, was sozusagen hinter den Kulissen tatsächlich passiert. Einerseits werden die auf dem RAID Array abgelegt, andererseits passieren dann automatische Backups zum Magnetbändern im Leibniz-Rechenzentrum irgendwann über Nacht. Ja, die letzte Folie ist eigentlich nur noch sozusagen zur Erinnerung. Die Floppy Disks kennen wahrscheinlich noch die meisten, die Disketten, die inzwischen verschwunden sind, weitestgehend, eigentlich eine historische Technologie fast nur noch ist. Hoher Verschleiß, kleine Kapazität. Da haben wir auch eine Zeit lang versucht, die Technologie weiterzutreiben. Es gab die Superdisk, die immerhin 240 Megabyte hatte, aber dann weitergehende Technologien haben wir in dem Bereich nicht mehr betrieben. Was eine Zeit lang noch weitergelebt hat und gerade im Medienbereich eine sehr große Verbreitung hatte, waren die sogenannten ZIP-Laufwerke. Die sind im Prinzip wie Floppy Disks, also schauen so ähnlich aus, auch die Medien, aber sie sind, haben berührungslosen Flug wie bei Festplatten. Das heißt, da berührt der Kopf nicht den Magnetträger. Damit sind sie viel zuverlässiger und auch schneller. Und die gingen bis 750 Megabyte, haben aber inzwischen auch ziemlich an Bedeutung verloren. Und da sieht man, was mit der Technologie passiert. Ich habe zu Hause noch einen Stapel ZIP-Disketten und ein ZIP-Laufwerk, aber das ZIP-Laufwerk hat dummerweise einen SCSI-Anschluss. Jetzt kann ich es auch wieder nicht lesen. Ich habe einen alten Rechner mit dem SCSI-Interface. Magneto-optische Laufwerke ist auch eine Technik, die, glaube ich, immer noch im Prinzip betrieben wird. Da funktioniert es so, dass man das magnetische Material zusätzlich zum magnetischen Schreiben erhitzt mit einem Laser und eine deutlich höhere Haltbarkeit als bei den Disketten erreicht und auch in wesentlich höhere Kapazitätsregionen kommt von 1,3 Gigabyte. Das ist also im Prinzip sozusagen das fortschrittlichste von den reinen klassischen Weiterentwicklungen der Floppy Disk, also der Disketten. Aber trotzdem hat es im Vergleich zu diesen Flash-Speichern, portablen Flash-Speichern, deutlich an Bedeutung verloren. Ja, das war jetzt so ein kleiner Überblick über das, wie man die Daten speichern kann. Eine Sache habe ich bewusst ausgeklammert, das sind die optischen Speicher, ein paar Mal ganz leicht angetippt nur. Die sind, denke ich, ganz wichtig, weil Medienträger, DVDs, Audio-CDs und so weiter sind ja nun wirklich ganz, ganz wichtige Elemente der digitalen Medien. Und darum werden wir uns die nochmal ganz genau anschauen und da gibt es dann eine ganze eigene Vorlesung dazu. Als nächste Woche. Dann ist noch eine Vorlesung, die vielleicht auch nicht ganz den vollen Zeitanspruch nehmen wird, über eine Technologie, von der ich nicht recht weiß, wo ich die sonst unterbringen soll, nämlich Rundfunktechnologie, digitaler Rundfunk und digitales Fernsehen. Ja, und dann sind wir eh schon am Ende des Semesters und bei der Klausur. Nicht Klausur. Abgabe, Präsentation der Endergebnisse in Ihrem Fall. Ja, Gott sei Dank keine Klausur. Okay, Dankeschön für heute und nächste Woche bitte zu den CDs.